Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Er wurde in der Bundesliga 2017 eingeführt und es gab große Hoffnung. Der Video Assistant Referee, kurz VAR, sollte dafür sorgen, dass die ewigen Diskussionen über tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen aufhören oder zumindest reduziert werden. Doch das ist nicht passiert. Die Debatte über Sinn oder Unsinn des VAR wird so hitzig geführt wie über kein anderes Thema im Fußball. Und auch wir wollen mal wieder darüber sprechen. Das sind unsere Themen. Reizthema VAR. Der Bayernjäger Borussia Dortmund glänzt nicht, aber punktet stabil und Stress im Abstiegskampf. Der Kreis der Gefährdeten ist groß und die Lage hat sich für einige Teams, unter anderem für Heidenheim oder für Werder Bremen, weiter verschärft. Das ist die Runde, mit der wir diese Themen noch viel mehr besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann hat in der vergangenen Woche gefordert, dass wir eine Umfrage machen sollten. Dem sind wir natürlich nachgekommen. Der Kritiker des VAR schimpft, so kann es nicht weitergehen. Ich mache mir Sorgen um den Fußball. Ein herzliches Willkommen an eine Trainerlegende, an Dieter Hecking, der als Aktiver über 400 Spiele im Profibereich bestritt und dann als Trainer alleine in der Bundesliga über 400 Mal im Einsatz war. Unter anderem trainierte er Hannover 96, den Hamburger Sportverein und zuletzt den VfL Bochum und mit dem VfL Wolfsburg. Dieter wurde Pokalsieger. So, und dann begrüßen wir Urs Meier, eine Trainerlegende haben wir rechts. Und hier haben wir eine Schiedsrichterlegende. 883 Spiele als Schiedsrichter, unter anderem das Champions-League-Finale 2002. Und Urs Meier sagt, die Schiedsrichter sind irgendwann hinter dem VAR verschwunden. Und dann begrüße ich ganz herzlich den Kollegen vom Kicker, Carsten Schröter-Lorenz. Seit 2013 ist er da. Spezialgebiet, wen wundert das jetzt? Schiedsrichter. Und er glaubt, Tempo und Dynamik des heutigen Fußballs wäre ohne VAR gar nicht beherrschbar. Also insofern haben wir einen bunten Mix an Meinungen und gehen einmal ganz schnell durch die Runde. Jeder hat die Möglichkeit zu sagen, ist er für die Beibehaltung oder für die Abschaffung des VAR mit einem Satz Begründung. Didi, bringst du das zusammen?
Ja, so kann es nicht weitergehen. Also wir müssen, wenn wir den Videobeweis erhalten oder weiter beibehalten, müssen wir die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren. Abschaffen wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Dafür ist er zu weit verbreitet. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben das jetzt 8 Jahre. Erfolg war es bisher keiner.
Dieter, wie siehst du es?
Ich bin dafür, aber es müssen Anpassungen her.
Osmeier.
Ja, bei klaren Fällen, also alles, was schwarz-weiß ist, können wir den VAR haben. Und bei den anderen Sachen bin ich wirklich auch dafür, dass man es wirklich drastisch reduziert und dass man den Schiedsrichter wieder stärker macht.
Eine Nachfrage, hätten Sie gerne in Ihrer aktiven Zeit den VAR gehabt?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich das finde, dass die Spiele geleitet werden sollen, dass jedes Spiel eigentlich ein Kunstwerk in sich selber ist. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter und da braucht es eben auch einen Schiedsrichter, der das erkennt und auch dementsprechend ein Spiel eben leitet und nicht von einem VAR dauernd irgendwie Sachen aufs Auge gedrückt wird, die man vielleicht gar nicht pfeifen möchte.
Carsten.
Ja, die Beibehaltung ist für mich ohne Alternative, aber es müssen ganz sicher Anpassungen her. Und auch gerade herrscht eine Verunsicherung vor im deutschen Schiedsrichterwesen. Und die hat auch mit der Führung von Knut Kircher zu tun, der eben auf der einen Seite manchmal streng durchgreift und dann auch mal Schiedsrichter oder VAR pausieren lässt, andere nicht. Und eine hohe Eingriffsschwelle hat, die grundsätzlich alle begrüßen und die aber auch den einen oder anderen hemmt, einzugreifen, wenn wir oder Fußball Deutschland mehrheitlich sagt, da wäre eigentlich ein Eingriff nötig gewesen.
Ja, das ist irgendwie eine der Fragen, auf die man immer zurückkommt. Ist der Fußball als Spiel geeignet, wirklich durch einen VAR letztlich geleitet zu werden? So, das mal so die ersten Statements. Und da ein nicht ganz uninteressantes Spiel parallel zu unserer Sendung läuft, wollen wir uns da von Andi Längenfelder natürlich auch auf den Stand bringen lassen. Die Bayern, Andi, spielen gegen Hoffenheim. Wie steht's?
So ist das. Die Bayern führen mit 1-0. Gute halbe Stunde ist gespielt. Auch da könnte man im Übrigen schon wieder über den VAR-Einsatz diskutieren. Aber das ist vielleicht eher ein Thema für euch dann in den nächsten Minuten. Wir können einmal drauf gucken. Ganz spannend die Aufstellungen bei den Bayern. Dann doch erwartungsgemäß alle fit geworden. Sowohl Manuel Neuer im Tor als auch Harry Kane ganz vorne drin. Der wird auch gleich wichtig. Luis Diaz für Lennart Kahl in der Startelf. Und bei den Hoffenheimern gab es einen bitteren Ausfall mit Robin Ranac in der Innenverteidigung. Kevin Akpoguma für ihn rein, der in dieser Saison erst 25 Bundesliga-Minuten auf dem Konto hat und es kamen nur 17 weitere dazu, denn nach einem Foul im Strafraum hat er die rote Karte gesehen und ist dann vom Platz geflogen. Harry Kane hat eben den Elfmeter verwandelt nach 20 Minuten für die Bayern. Steht 1-0, allerdings die Hoffenheimer, Fisnik Aslani gerade auch mit einem Lattenkopfball. 1-1 höre ich gerade, fällt in dieser Sekunde. Ah. Kramaric mit dem Ausgleich.
Wie in der Konferenz.
So ist es. Tor in München.
Tor in München. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob der dann auch wirklich zählt, genau. Oder?
Könnte 5 Minuten dauern.
Ne, genau. Also in 5 bis 10 Minuten werden wir dann endgültig wissen, ob es dann zum Ausgleich gekommen ist oder nicht. Gleich gibt es auch noch ein Voting. Das wirst du uns vorstellen. Und eine Frage aber vorher an Dieter Hecking. Dieter, du hast mir vor der Sendung verraten, dass du gerne wieder zurück möchtest in die Bundesliga als Trainer. Ist da, oder warum reizt es dich nach wie vor? Man könnte ja auch sagen, du hast ja so viel erlebt und geleistet. Jetzt lasse ich mal die anderen ran.
Ja, das stimmt. Ich habe sicherlich viel, viel geleistet, aber ich fühle mich einfach richtig gut und das Feuer ist da. Und warum soll man vorzeitig aufhören, wenn man noch was zu tun hat? Und ich fühle mich so, als wenn ich was zu tun hätte.
Ja, gut nachvollziehbar. So, und dann wollen wir die Aktualität nutzen. Unter der Woche haben wir gesagt, naja, also wenn jetzt am Wochenende so 2-3 Szenen nochmal aktuell dazukämen, wird es die Diskussion ein bisschen würzen. Deswegen wollen wir das jetzt auch nutzen. Beim Spiel in Köln eben gegen Leipzig gab es eine Situation, die vorsichtig formuliert undurchsichtig war. Es gab das Handspiel eines Leipzigers am Ende. Kleiner Spoiler, wurde das Ganze dann wegen Abseits sozusagen neutralisiert. Aber ich nutze mal die Expertise von Urs Meier. Wie müssen wir uns diese Szene vorstellen?
Erstmal ganz grundsätzlich geht es ja darum, zuerst eigentlich mal zu sehen, ist es abseits oder nicht, bevor wir überhaupt zu Handspiel oder nicht Handspiel kommen.
Das aber zunächst mal haben alle darauf geschaut, Handspiel oder nicht.
Ja, das ist eben falsch.
Ja.
Ja. Das ist eigentlich immer früher schon so gewesen, oder? Darum haben wir irgendwann mal das Kommunikationssystem gemacht, dass wir im Prinzip sofort wissen, es ist abseits oder nicht. Da müssen wir nicht zuerst einen Elfmeter geben und nachher wieder zurück buchstabieren, sondern wir wissen, es ist abseits, dann ist alles schon erledigt, oder? Und da wäre eigentlich genau dasselbe. Sie sollen entscheiden, ist es abseits oder nicht, und dann können wir weitergehen, ist es noch Handspiel oder kein Handspiel.
Das heißt, in dem konkreten Fall hätten Sie sich das auch gewünscht, weil zunächst mal schien es jedenfalls so, als würde die Handspielsituation gecheckt werden.
Ja, vermutlich sind sie zuerst auf das aufgesprungen, bis sie gemerkt haben, da ist vielleicht auch noch ein Abseits. Gut, das sind ja im Prinzip vom VAR, es sind ja 2 verschiedene Stellen da, die das anschauen. Der eine schaut die technischen Sachen an, der andere das Abseits. Also von dem her, Abseits wäre eigentlich immer zuerst zu checken.
Und was hätten Sie sich gewünscht, jetzt ohne VAR, dass der Schiedsrichter das mit seinem Team schon ad hoc richtig erkennt?
Ja, im Prinzip schon, ja, logisch. Also im Prinzip, dass der Schiedsrichter eben auch ein Auge drauf hat, wer stört nicht, während dem Spiel. Und der Assistent, ob er einen Abseits gesehen hat oder nicht gesehen hat, das würde ich mir schon wünschen. Also da haben wir ja schon wieder weniger Diskussionen im VAR. Wir haben zu viele VAR, weil die Schiedsrichter das nicht entscheiden.
Also ich glaube, wenn man die Szene sieht, das ist eigentlich so eine komplexe Szene für mich. Ich glaube, vielleicht sogar haben sie erst auf Abseits geguckt und haben es dann auch gesehen, dass es Abseits war. Nur, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig war für den Linienrichter, diese ganz knappe Abseits, man hat es gerade gesehen, zu erkennen mit bloßem Auge. So, jetzt kommt der Eingriff und es wird im Endeffekt auf Abseits entschieden. Für mich ist aber entscheidend, greift der im Abseits stehende Spieler überhaupt in die Abwehraktion ein? Und das tut er, ich glaube, es war Bülter, der da, wenn man das mal verfolgt, wie Bülter zu Raum steht, Raum kann eigentlich ungehindert köpfen. Ja, und ich glaube, er greift überhaupt nicht ein. Und das wäre für mich eigentlich ein passives Abseits. Und demnach wäre es keine Abseitsstellung, glaube ich, die strafbar gewesen wäre. Und dann kommt nämlich dann die Folgeaktion mit roter Karte und Handspiel. Und
zwei Sachen da. Wenn du siehst, der Baumgartner kriegt den Ball durch die Füße und hält dann den Ball auf. Der kann nur an die Hand gesprungen sein. Das geht gar nicht anders. Und er hat einen Assistenten, einen Linienrichter, der 3-4 Meter vor dem Tor steht. Also sowas darf man auch mal sehen. Und dann das Abseits, gut, das waren 3 Zentimeter wieder, dann kann man darüber streiten, ob der aktiv ist. Nur, dann geht der Schiedsrichter zum Bildschirm Und dann wird ihm die Handszene gezeigt. Mhm. Die Handszene ist irrelevant, weil der Spieler sich im Abseits angeblich befindet. Das heißt, das ist jetzt eine kleine Sache. Nur, warum zeigt man ihm nicht die Abseitssituation? Dann kann man sagen, okay, ist kein Abseits, dann schaue ich mir das andere an.
Ja, die Reihenfolge war falsch. Aber die Situation, finde ich, da kann man, wir beschweren uns oft über zu lange Checks und wie lange das alles dauert, wie das Spiel unterbrochen ist. Bei dieser komplexen Szene, wie Dieter Heckings gesagt hat, kann man schon nachvollziehen. Es gibt die relativ klare Handspielszene und dann aber ganz viele Spieler auf einer Linie mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, diese 3 Zentimeter. Und dann muss der Feldschiedsrichter eben doch laut den Vorgaben selbst am Monitor entscheiden, ist er für mich aktiv? Und das ist tatsächlich knifflig. Da kann man auch darauf kommen, er war nicht aktiv. Aber das hat dann Frank Willenborg so entschieden und war vielleicht ganz froh, dass er nicht 11 Meter und rote Karte geben musste. Ja?
Gut, also da waren jetzt schon diverse Aspekte drin, die interessant sind. Es geht ja auch immer um die Frage, warum ist irgendwann mal Abseits eingeführt worden? Vermutlich, weil der Stürmer nicht einfach im gegnerischen Strafraum geparkt werden sollte. Und jetzt reden wir darüber, ist es 1 Millimeter Abseits oder nicht? In der Premier League wird es ein bisschen anders gemacht, gibt es einen Toleranzbereich, gibt viele spannende Aspekte. Jetzt fragen wir nach bei Hendrik Fischer von Sport Business Beratung 180. Der für uns eine repräsentative Umfrage durchgeführt hat. Schönen guten Abend, Herr Fischer. Nicht nur im Auftrag von Didi Hamann, sondern im Auftrage von Sky. Und Sie verraten und erläutern uns bitte, was haben Sie gefragt und inwiefern ist das Ganze repräsentativ, in welchem Personenkreis?
Sehr gerne. Also wir dürfen seit fast 2 Jahren Woche für die Kollegen von Sky Sport News unterschiedliche Fußballthemen analysieren und das mit Hilfe von repräsentativen Marktforschung. Und zwar repräsentativ bedeutet in dem Fall, dass wir wirklich analog dem befragen, wie der Zensus Deutschland kuratiert. Das bedeutet, wir gehen nach den 3 Kriterien Alter, Geschlecht und Region. Das heißt, wir berücksichtigen die Alterparität, wir haben dementsprechend die regionale Verteilung drin, sprich genauso viele Menschen aus Bayern in unserer Befragungsstichprobe wie prozentual in diesem Bundesland leben. Und wir haben natürlich die Alterspyramide zwischen 16 und 69 Jahren. Und deswegen können wir sehr, sehr mit Fug und Recht auch behaupten, dass wir hier ein wirklich bundesweites Bild abbilden, also so wie Fußball Deutschland denkt und fühlt. Das war so zur methodischen Einordnung. Mhm. Und das, was wir nämlich dann ganz konkret fragen wollten, war nämlich mal so die Kernintention des VAR eigentlich nochmal abzufragen. Nämlich seit Oktober 24 haben wir jetzt mit mehreren Verläufen und mehreren Befragungswellen dieser Kernfrage uns genähert. Also macht der VAR den Fußball tatsächlich gerechter? Da sehen wir hier mit auf der linken Seite kommen vom Oktober 24 erstmal diese Grundskepsis bei der Einführung eines solchen Modells. Dann hat sich das deutlich erhöht innerhalb von einem Jahr. Und jetzt sehen wir aber eine relativ klar absteigende Tendenz, eben genau aufgrund dieses Reizthemas, was Sie in der Sendung heute diskutieren.
Das heißt was? Also sind die Menschen mehrheitlich der Meinung, ja oder nein? Hat ihn gerechter gemacht oder nicht?
Noch ist es dementsprechend. Genau, mit 57% haben wir dementsprechend die Zustimmung, dass es noch aktuell den Fußball gerechter macht, sehen aber hier dementsprechend diese abnehmende Tendenz.
Gut, aber es ist trotzdem ist schon überraschend, finde ich, dass es eine Zustimmung gibt. Vielleicht sollte man hier auch nochmal erläutern, das sind nicht sozusagen die, wenn ich das mal so sagen darf, Hardcore-Fußballfans, die unsere Userinnen und User dann häufig sind, die sehr emotional sind. Und was war die zweite Fragestellung? Behalten oder abschaffen? Was ist da rausgekommen?
Genau, und das ist das Spannende, dass wir hier dementsprechend das gleiche Ergebnis sehen, nämlich 74%, die dazu oder zustimmen und sagen, ja, wir sollten den VAR behalten. Und das ist interessanterweise genau das gleiche Kernergebnis von der Befragungswelle aus dem Dezember letzten Jahres. Also an dieser Grundhaltung, den VAR behalten oder abschaffen, gibt es dementsprechend ein gleiches und Stimmungsbild, was sich nicht groß verändert. Aber ich glaube, es gibt natürlich viel Raum für Verbesserung.
Eine Nachfrage dazu, vermutlich jeder hier am Tisch erlebt persönlich eher etwas anderes. Man nennt das dann, glaube ich, anekdotische Relevanz. Also die Fans, mit denen ich mich unterhalte, sind mehrheitlich klar gegen den VAR. Wie erklärt sich die positive Resonanz bei Ihrer Befragung?
Das ist genau der Unterschied zwischen einer sehr stark, was Sie eben richtigerweise gesagt haben, Hardcore-interessierten Fußballzielgruppe und dementsprechend Fußballinteressierten, die wir repräsentativ für ganz Deutschland sehen. Weil wir natürlich mit den Menschen, mit denen wir über Fußball diskutieren oder die Sie im persönlichen Austausch haben, das sind welche, die hoch emotional involviert in das Fußballspiel sind, die einen Lieblingsverein haben und genau diesem Thema extrem intensiv folgen. Aber es gibt natürlich, und das muss man auch immer wieder sagen, auch generell Fußballinteressierte, die sich für die Bundesliga und viele Formate interessieren, aber vielleicht nicht den gleichen emotionalen Involvement-Grad haben wie dementsprechend der klassische Fußballfan, der in der Südkurve steht und mit allem, was er hat, für einen Verein brennt.
Dankeschön bis hierher für diese Einordnung, Herr Fischer. Und dann gebe ich das gleich mal weiter an Andi Lengenfelder. Wir haben aber ja auch bei Sky bei unseren Userinnen und Usern ein Voting durchgeführt. Was ist daraus gekommen?
Da sind wir dann vielleicht eher bei den Fans, die in der Südkurve stehen. Und da haben wir auch ein anderes Ergebnis bekommen. Wenn wir da die Frage stellen, seid ihr pro oder contra VAR, bekommen wir ein Ergebnis von 59%, die sich wünschen würden, dass der VAR abgeschafft wird. Und das haben wir auch nicht so häufig auf unserer skysport.de Instagram-Seite. Es gibt viel Zustimmung zur Meinung von Didi Hamann. Kurz nach dem Abpfiff Samstagnachmittag hat er sich ja ganz klar positioniert und gibt da viele Kommentare, die in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel, von Spiel zu Spiel wird der VAR immer schlimmer. Grausam, die Gerechtigkeit geht mehr und mehr verloren. Starke Worte, Didi Hamann, also gibt ganz viel, die in diese Richtung abzielen und gibt auch ein paar Lösungsvorschläge. Unter anderem, ich bin klar für den VAR, es braucht eine zeitliche Begrenzung, damit er sich die Situation nicht beliebig lange ansehen darf. Aber im Großen und Ganzen ist der Fußball fairer geworden. Und eine weitere Möglichkeit, wie das Ganze zügiger vonstatten gehen könnte, Challenges soll man einführen, fordert hier ein User Etchen und schreibt, dass sich diese Challenges möglicherweise als Lösung anbieten, die, wie wir es ja schon in anderen Sportarten auch kennen.
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Herr Drees, der VAR-Chef, hat in der FAZ vor kurzem in einem Interview gesagt, man sei durchaus offen für so etwas. Das ist eine Möglichkeit, die man auch diskutieren kann. Jetzt haben wir aber ein breites Meinungsbild und zunächst mal ganz kurz die Einordnung dazu. Didi, überrascht dich, dass in der repräsentativen Umfrage eher der VAR positiv gesehen wird?
Überrascht mich, ja.
Ja. Heißt was für dich?
Dass 74 oder 76% der Leute ihn behalten wollen. Für mich ist das, die Sache ist ja die, wir haben wenig bis nichts gewonnen. Und wir haben alles verloren. Alles, was den Sport ausmacht, die Emotionen, die Leidenschaft, ja, warum die Leute ins Stadion gehen, diese Spielunterbrechungen, diese leidigen. Wir haben alles verloren und haben wenig bis nichts gewonnen. Und wenn die Hälfte sagt, er hat ihn gerechter gemacht, dann sagt natürlich die andere Hälfte, er hat ihn nicht gerechter gemacht. Das heißt, das ist dann pari, dann ist es so wie vorher. Und für mich ist es so, wie es im Moment läuft, kann das nicht die letzte Weisheit sein, so weiterzumachen. Und ich habe das gesagt, als der Videobeweis eingeführt wurde. Ich habe gesagt, das wird nur funktionieren, wenn der Videoassistent im Keller die Entscheidung trifft. Weil der wird sich fünfmal überlegen, ob er eingreift. Und wenn ich dann einen Schiedsrichter rausschicken muss, dann ist für mich der Tatbestand einer klaren Fehlentscheidung schon mal nicht mehr gegeben. Ja, und diese Eingriffe sind zu viel. Die müssen auf ein Minimum reduziert werden. Und ich glaube, dass das nur funktionieren kann, wenn letztendlich der im Keller, weil
dann wäre es ja komplett umgekehrt.
Nein, aber
dann
nein.
Hast du ja gar keinen mehr auf dem Feld, der wirklich
qua
Persönlichkeit.
Ja, aber warum denn? Aber wir erzählen immer, dass der Schiedsrichter die Entscheidungshoheit behalten muss. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Der Videoassistent bestimmt, was passiert. Und wir hatten in der Vergangenheit, warum kam er? Handspiel Maradona, das Phantomtor Helmer, das Handspiel Thierry Henry.
Kiesling,
genau, wo das Netz kaputt war. Das waren die vier. Das waren eklatante Fehleinschätzungen der Schiedsrichter. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, Technologie, und du hast gerade gesagt, ist der Fußball dafür gemacht? Ich glaube nicht, dass er dafür gemacht ist, weil diese hundertprozentige Gerechtigkeit, die wird es nicht geben, die gibt es auch mit Videobeweis nicht. Und diese vier Entscheidungen haben dazu geführt, dass man gesagt hat, eklatante Fehlentscheidungen, wir bringen den Videobeweis. Nur wir haben den jetzt 8 Jahre und es wird nicht besser. Und wir haben mehr Diskussionen wie vorher. Und gestern diese Situation in Mainz hat, glaube ich, die Ohnmacht der Technologie gezeigt.
Ich habe ja vor der Sendung schon gesagt, also der Videobeweis ist der natürliche Freund jeder Fußball-Talkshow. Man merkt ja jetzt schon wieder, dass die Gemüter erhitzt sind. Ihr behaltet kurz eure Gedanken, wir haben danach viel Zeit. Wir wollen aber einmal uns von Jürgen Müller nochmal die Chronologie sozusagen bei der Etablierung des Videobeweises anschauen.
Lieber Fußball, wir müssen da mal reden. 8,5 Jahre VAR. Und wenn man sich in der Liga so umhört,
da muss ich sagen, da hat irgendeiner Lack gesoffen.
Bemerkt man einen Trend.
Ich mag ihn nicht nur, ich hasse ihn.
Diese Idee von mehr Gerechtigkeit durch technische Hilfe ist am Scheitern.
Die Jungs, die unten sitzen, die müssen auch ihren Job erledigen, so wie wir 90 Minuten unseren Job erledigen. Es ist Bundesliga, es ist höchstes Niveau.
Immer wieder Ärger. Gestern. Augsburgs Redspitschei haut am Ball vorbei. Bell geht zu Boden. Schiedsrichter Ittrich entscheidet auf Elfer. Im Keller schaut man sich die Szene über 3 Minuten an, kann eine Berührung nicht erkennen. Doch es wird nicht eingegriffen, da keine klare Fehlentscheidung vorliegt.
Wenn ich die Bilder sehe, dann muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es eher keiner ist. Aber am Ende ist die Eingriffsschwelle hoch und der Videoassistent hat für mich komplett richtig gehandelt. Und wir wollen ja eigentlich diese Feldentscheidung stark machen.
Ein Problem, Entscheidungen, die in realer Geschwindigkeit getroffen werden, sehen in Zeitlupe dramatischer aus. Wie gestern, Bremens Deman rutscht aus. Freiburgs Van Zambi trifft ihn dadurch unglücklich. Schiedsrichter Aitekin gibt gelb. Eigentlich scheint alles bereinigt. Doch dann greift der VAR ein. In Zeitlupe und im Standbild sieht die Szene brutal aus. Obwohl man Zambi nur blocken wollte.
Wenn man das so dann sieht, dann bleibt auch kein Spielraum. Ob er das wollte oder nicht.
Was vor allem Fans nervt. Durch den VAR gehen Emotionen verloren. Nicht selten muss man sich den spontanen Torjubel erstmal verkneifen.
Finde ich total unsexy. Es dauert immer alles ewig lang. Du kannst dich bei keinem Tor mehr richtig freuen. Und ich finde das keine gute Entwicklung.
Ich bin froh, dass ich nicht mehr spiele, weil ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich freuen soll oder nicht. Das ist also, das ist das, was flöten geht.
Die Unterbrechungen, zum Teil extrem lang. Rekordverdächtige 7 Minuten ist das Spiel Köln gegen Hamburg unterbrochen.
Wenn zunächst auf Abseits überprüft wird und nach 6 Minuten dann festgestellt wird, vielleicht war doch ein Foulspiel, was der Schiedsrichter, der klare Sicht hatte, dann der nicht so gesehen hat, dann fühlt es sich einfach nicht gut an.
Natürlich gibt es auch Argumente für den VAR. Die faktischen Entscheidungen wie Abseits machen den Fußball meist gerechter. Als es in den ersten DFB-Pokalrunden keinen Videobeweis gibt, ist die Aufregung bei Fehlentscheidungen schnell groß. Und auch beim FC St. Pauli waren sie gestern froh, dass es den Videobeweis gab. Führigs Handspiel. Von Schiedsrichter Brandt zunächst außerhalb des Strafraums verortet.
Nach Ansicht der Bilder war das Handspiel klar innerhalb vom Strafraum.
Diese Korrektur kann am Ende über den Klassenerhalt entscheiden.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Grundsätzlich finde ich die Wahrgeschichte nicht so schlecht, aber es gibt halt Punkte, wo die Auslegungssachen extrem variieren.
Die Bundesliga und der VAR. Der Beziehungsstatus bleibt kompliziert.
Also ich habe selten erlebt, dass im Beitrag schon währenddessen wieder so kommentiert wurde. Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was wir eben zum Thema Pokal gehört haben. Warum glauben Sie denn, gab es diese Fehlentscheidung, als der VAR in den ersten beiden Pokalrunden nicht eingesetzt wurde?
Also erstens mal habe ich immer gesagt, gerade die zweite Pokalrunde ist eigentlich genau die Runde, wo richtig Fußball gespielt wird. In den letzten Jahren haben wir fantastische Spiele gehabt, genau in der zweiten Pokalrunde, weil es hin und her ging. Genau das, was der Fußballerherz im Prinzip so erfreut, das, was vorher Didi gesagt hat, das war die zweite Pokalrunde. Warum es Fehler gibt? Ja, weil die Schiedsrichter unterdessen ohne VAR Mühe haben. Das ist wie einer, der nur noch mit dem Autopiloten Auto fahren kann, der wird irgendwann Mühe haben, wenn er den Autopiloten nicht mehr hat. Und es ist eine Gewohnheitssache. Sie haben es nicht, sie können es nicht mehr, weil sie haben, eben wie gesagt, sie sind schon so auf den VAR getrimmt, dass sie nicht mehr Entscheidungen treffen, dass sie selber nicht mehr um die Position laufen, dass sie nicht mehr auf die richtige Position gehen. Sie kämpfen nicht mehr um die richtige Position und dann sehen sie es eben auch nicht richtig. Dann stehen sie da, wo sie 20, 30 Meter weit entfernt, also dass sie da sehen würden, wo sie sehen würden. Und beim Assistenten ist es genau dasselbe. Die entscheiden ja heute nicht mehr. Die lassen ja alles nur noch laufen und dann kommen sie noch mit da vorne und hoffen, dass ihr Entscheid richtig ist oder nicht. Ja, das ist doch nicht aktiv.
Ich finde, bei dieser zweiten Pokalrunde müssen wir ein bisschen differenzieren. Erstens gab es 2 Knallerpaarungen, Frankfurt gegen Dortmund, Köln gegen Bayern, die es nicht so oft gibt in der zweiten Pokalrunde. Und dann gab es in Frankfurt einen sehr guten Spielleiter, Sven Jablonski, über den wir später noch mal reden. Der ist jetzt in die Champions League eingestiegen, 4-mal hintereinander. Top-Entwicklung, wo Axel Hellmann danach sagt, der Frankfurter Vorstand, trotz Benachteiligung, super Spiel gemacht. Und zwar eine ganz knappe Abseitssituation vor dem Dortmunder Tor. müssen wir hinnehmen, ist schwierig
zu sehen. Aber wir sprechen später nochmal über ihn, dann weißt du mehr als ich. Also inwiefern?
Ja, weil der jetzt am Wochenende nicht zum Einsatz kam, weil es so knallt. Weil
er delegiert wurde
nach Saudi-Arabien. Und Felix Zweier pfeift in Dubai, obwohl es hier geknallt hat am letzten Wochenende. Und dieses Wochenende kommen zwei der vier besten deutschen Schiedsrichter nicht in Deutschland zum Einsatz. Da muss man sagen, das ist mindestens unglücklich, um auf diesen Punkt einzugehen. Weil man will Griechenland helfen und Saudi-Arabien. Und Knut Kircher hat aber immer gesagt, das machen wir nur, wenn wir natürlich in den DFB-Ligen alles bestmöglich abgedeckt haben und dann können wir die hinlassen.
Ist der VAR auch mit hingegangen?
Wie bitte?
War der VAR auch in Griechenland? Und
ja, die haben ja dann ganze Teams. Die haben ja dann teilweise, Aber wenn du so Unruhe hast nach dem Wochenende und willst dann eigentlich ein ruhiges Wochenende haben mit guten Spielleitungen, dann finde ich, musst du halt am Montag sagen, Leute, wir haben es euch vor zwei Wochen gesagt und von mir aus auch vertraglich vereinbart, aber das sind unsere zwei Elite-Schiedsrichter aus der Champions League. Die brauchen wir in der Bundesliga, damit wir mal ein bisschen Ruhe wieder
haben. Gut, Punkt ist verstanden, aber bleiben wir beim VR. Dieter Wahl, und ist dein Eindruck tatsächlich auch der, den Urs Fischer, Urs Meier, Entschuldigung, beschreibt? Dass Persönlichkeiten sich nicht mehr so entwickeln können.
Also ich würde einmal ganz zum Anfang zurückspringen. Ja. Nämlich, warum wurde der VR überhaupt eingeführt. Ja. Weil es eben immer wieder strittige Situationen gab und wie kam dann die große Aussage, wie können wir den Fußball gerechter machen? Das war eigentlich der Ansatz. So. Und dann hat man angefangen an diesem Spiel, ja, du wirst da mehr drin wie ich, aber so habe ich es als Trainer empfunden, ja, und dann kommt der VAR. Am Anfang alle noch relativ skeptisch, dann gab es ein paar Aktionen, die richtig gut waren. Man sieht es ja jetzt auch hier, der Alex Blessin, Alex heißt der, glaube ich, war sehr aufgeräumt. Der hat gewonnen 2-1 durch eine Entscheidung, die vielleicht man auch hätte anders verhelfen können, das Handspiel. Ja. Und ein anderer Trainer wie Manuel Baum gestern, der natürlich zu Recht sagt, ey, diesen Elfmeter darfst du nie im Leben geben. Und dadurch kriegt Mainz letzte Woche schon profitiert, diese Woche wieder 6 Punkte mehr im Abschießkampf. Ja. Und zweimal war es nicht richtig. So, und da kommt natürlich Emotionalität rein. Wenn du davon betroffen bist im negativen Fall, dann kommt es zu plakativen, emotionalen Aussprüchen, wo du die Fans gewinnen willst. Ich bin aber das und das. Und bist du der Profiteur dieser Aktion im Positiven, dann bist du gemäßigt. Ich glaube, was ich wirklich dazu sagen möchte, ist, wir müssen es verstehen, wann kommt er zum Einsatz. Wir müssen ihn minimieren. Und ich bin voll bei Urs. Wir müssen wieder den Schiedsrichtern auf dem Feld die Obliegenheit geben, zu entscheiden. Und ich glaube auch, und das habe ich damals schon gesagt, ich glaube, mit zunehmender Dauer verlässt man sich mehr und mehr auf das, was im Keller gesehen wird oder nicht, und nicht, was man selber sieht. Weil es kann doch nicht sein, wenn ich heute die Szene in Köln sehe, dass Herr Willenborg da einen Bauchtreffer gesehen hat, wie er angezeigt hat. Da bin ich beim Didi, da muss doch auch der Linienrichter draußen, der ja auf Höhe des Balles stehen soll, erkennen, nee, und nie und nimmer war es ein Bauchtreffer. Ja, und das meine ich, wir verlieren, die Schiedsrichter verlieren den Umgang mit ihrem Spiel. Leitung. Sie sollen das Spiel leiten, sie sollen es führen, sie sollen dem Spiel eine Richtung geben. Und durch den VAR wird diese Richtung beeinträchtigt. Dass dann auch noch Spielunterbrechungen kommen, 3 Minuten, 4 Minuten, manchmal läuft es sehr schnell, ja, sage ich, das gehört dann irgendwo dazu. Aber es nimmt natürlich, und das kommt unserem Fußball auch nicht entgegen, komplette Emotionalität im Stadion. Und das geht uns Trainern so, das geht den Spielern so. Wenn du da draußen stehst, darf ich jetzt jubeln, weil ein Tor gefallen ist, darf ich nicht. Und da, finde ich, müssen wir alle gemeinsam, wenn wir den VAR erhalten wollen, ich glaube, die Mehrzahl im deutschen Profifußball möchte ihn behalten, ja, das ist so, was ich so höre, ja, dann müssen wir aber auch alle gemeinsam versuchen, diesen so darzustellen, dass wir alle davon profitieren können. Und das ist eben diese Diskussion, wie wir sie jetzt jede Wochenende haben, nicht immer.
Lässt sich ein Fußballspiel sozusagen überhaupt so bewerten, wenn man in einem Videoraum sitzt und das Ganze eben letztlich indirekt sieht und nicht fühlt und spürt, was passiert.
Das ist ja das große
Übrigens
Problem.
Ganz kurz, Entschuldigung nochmal, Urs Fischer, weil wir vorher auch über die Mainzer gesprochen haben.
Ich mag den gut.
War nicht böse gemeint.
Nee, um Gottes Willen. Nee, eben nicht. Also meine, erstens mal habe ich ja das, was ja die Videoassistenten machen, habe ich ja über Jahre hinweg beim ZDF gemacht, als ich im Prinzip die Reporter vor Ort unterstützt habe, im Prinzip mit den Szenen, ob das jetzt Elfmeter ist, nicht Elfmeter und so weiter und so fort. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich im Stadion gesessen bin, neben ihnen, dann war das einfach, habe ich gesagt, Elfmeter, keine Elfmeter. Ich musste gar nicht schauen. Da wusste ich, ich konnte dem sagen, ja. Elfmeter oder rote Karte, gelbe Karte. Wenn ich das aber im Fernsehen anschaue, wenn ich jetzt da in zum Beispiel in Rio de Janeiro, war ich da irgendwo im 11. Stock, irgendwo vor Bildschirmen. Ja, scheiße, habe ich gesagt, verdammt nochmal, gebt mir die Kamera 3, gebt mir die Kamera 4. Und der Bellerete natürlich, ja, Urs, was ist denn jetzt? Ist das ein Elfmeter? Habe ich gesagt, weiß ich doch nicht. Moment, oder? Und schlussendlich habe ich gesagt, ja, oder? Ja, es ist ein Elfmeter. Aber ich war nicht überzeugt. Im Stadion war ich überzeugt. Und als Schiedsrichter nochmals, und das meine ich, wir brauchen Fußballverständnis, wir müssen das sehen. Und die Schiedsrichter, wenn die mehr Entscheidungen wieder treffen auf dem Fußballfeld, dann wird auch der Videoassistent entlastet. Es werden zu wenig Entscheidungen. Schau mal, was passiert, wenn einer im Strafraum umfällt. Dann schauen die Schütze, die schauen rein. Da denkst du, haben sie es jetzt gesehen? Bei uns gab es drei Möglichkeiten. Entweder Elfmeter, weiterspielen oder gelbe Karte, hier indirekt in die andere Seite. Oder? Drei Möglichkeiten, die wusstest du sofort. Oder wusstest du sofort,
was die Schütze macht? Ich bringe nur mal gerade das Glas in Sicherheit. Ja.
Nee, und heute stehen sie da, das wird weitergespielt, nach einer Minute machen sie so. Moment. Das ist doch keine Spielleitung.
Vielleicht war es aber auch zu Ihrer Zeit eher so, dass akzeptiert wurde, dass eine Entscheidung so oder so, Sie meinen Schiedsrichterentscheidungen begleiten den Fußball immer, aber es ist natürlich heute auch von der IFAB, also von dem Regelboard, so kompliziert vorgegeben, dass die heutige Schiedsrichtergeneration noch viel differenzierter nachdenken muss. Ist das nicht auch ein Punkt?
Müssen sie nachdenken, die müssen das sehen. Die müssen nicht nachdenken.
Ja, aber die müssen über viel mehr noch nachdenken, ja, als ihr zu eurer Zeit.
Nee, also hallo.
Also wenn man alleine Hand...
Urs, hast du runtergezählt beim Torwart? Ja. Die Sekunden...
Ja, so Quatsch. Hast du ein Gefühl. Also, da muss ja nicht... Oder, also sowieso, solche Regeländerungen von 6 Sekunden auf 8 Sekunden unterschied sich, da muss noch runterzählen. Also wer auf solche Ideen kommt, also der hat noch nie Fußball gespielt. Also
entweder hast du... Das ist ein guter Punkt. Wir müssen wieder zurückkommen, dass das Fußballspiel im Vordergrund steht. Es ist doch mittlerweile so, du sitzt im Stadion, es fällt einer im Strafraum um und du wartest eigentlich regelrecht drauf, jetzt kommt gleich das. Mhm. Ja, obwohl du vielleicht vorher schon die Szene gesehen hast und auch die Spieler warten jetzt mittlerweile schon, hey, jetzt muss doch der Eingriff kommen. Draußen stehen sie, machen dies, sollte eigentlich auch gelb geben.
Aber es kommt nicht zum Schiedsrichter.
Es kommt nicht. Und du musst doch als Schiedsrichter, und da bin ich voll bei dir, Urs, du musst doch das Spiel bewerten. Ja, die rote Karte gestern, glaube ich, Freiburg, wo der Spieler vorher ausrutscht und natürlich rutscht er dann in den Gegenspieler rein und der trifft ihn.
Können wir vielleicht auch nochmal sehen.
Wenn du natürlich ganz allein das Trefferbild siehst, würde jeder von uns 5 sagen, rote Karte. Mhm. Wenn du aber auf dem Platz stehst und der Schiri muss es erkennen, dass der Spieler im Vorfeld wegrutscht und gar keine Kontrolle mehr hat und dann rutscht er halt unglücklich rein, ja, dann ist es halt nur eine gelbe Karte für mich.
Mhm. Ja? Absicht, keine Absicht.
Keine und Absicht. Und ich glaube, wir sitzen jetzt hier und ich weiß nicht, ich bin nicht so in dem Regelwerk drin, was da alles vorgegeben wird, aber das ist für mich eine Spielführung, zu erkennen, in der Szene hatte der Spieler, der Betroffene, der die rote Karte, gar keine Chance, diesen und Zweikampf aus dem Weg zu
gehen. Er hatte die richtige Entscheidung getroffen.
So ist es.
So ist es. Wir sind jetzt so weit, dass wir richtige Entscheidungen zu falschen machen.
Genau.
Aber in der Statistik werden sie nicht erscheinen.
Weil das machen sie ja selber, die Statistik.
Die Statistik wird so sein, dass jetzt sogar ein Fehlentscheid in einen richtigen Entscheid umgewandelt wird. Es ist genau umgekehrt. So ist es.
Und deshalb meine ich, du musst dem Schiedsrichter wieder die Obergewalt geben, dass er das Spiel entscheidet und wirklich bei ganz klaren Entscheidungen, die nicht richtig sind. Und da sage ich zum Beispiel, wie gestern in Mainz, war für mich eine klare Fehlentscheidung. Da muss der VAR dem Ittrich sagen, Patrick, geh raus, es ist falsch, er ist nicht getroffen worden. Und das meine ich.
Aber das ist eine Hauptschwierigkeit zu sagen, was ist denn jetzt die klare Fehlentscheidung? Das ist meiner Meinung nach eine Schwierigkeit im Fußball, das wirklich festzulegen. Ich würde sagen, wenn von 100 Leuten 99 sagen falsch, dann ist es eine klare Fehlentscheidung. Aber wir haben ständig Situationen...
Aber allein dieser Begriff, Patrick, klare Fehlentscheidung. Ja. Fehlentscheidung ist Fehlentscheidung. Ob sie klar ist oder nicht klar ist, es ist eine Fehlentscheidung. Ja, wir reiben uns ja jetzt schon an dieser Wortfindung. Ja, es geht doch darum, wie ist die Spielsituation? Ja, und ich finde, wir sitzen, wir waren alle aktiv. Ja, wir haben auf dem Platz gestanden, wir haben an der Linie gestanden, du hast gepfiffen. Ja, ich glaube, du musst dieses Gespür dem Schiedsrichter zurückgeben. Er hat das Gespür für das Spiel. Er muss erkennen, oh, jetzt muss ich die Zügel anziehen, weil es sind zu viele Fouls. So, dann hat er die gelben Karten oder er pfeift konsequenter. Oder er merkt, boah, geil, Spielfluss ist da, ich kann mich hier austoben, ich kann viel laufen, weil es geht hin und her. Das wollen wir doch sehen, wir alle, die im Fußball unterwegs sind.
Aber auf der anderen Seite gab es gestern die Situation mit Führig. Die wäre ohne VAR nicht erkannt worden. Ich fand, es waren 11 Meter und insofern auch wichtige Punkte im Abstiegskampf, die auch über so etwas vergeben werden.
Wenn dann der Spieler danach selbst sagt, ich weiß gar nicht, was mein Arm da macht, und der Schiedsrichter eben einfach mal nicht die Wahrnehmung drauf hatte Und dann, finde ich, ist solche Situation, dafür ist dann der VAR da. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt hat Dieter Ging auch schon angesprochen. Im Sommer sitzen die Manager zusammen und auch die Trainer und alle einigen sich darauf, wir wollen eine ganz hohe Eingriffsschwelle, wir wollen ganz wenige Eingriffe, damit können wir alle leben. Und ja, wir akzeptieren mal eine Grau-Ermessenserscheidung gegen uns. Wenn man aber dann, das ist ja auch menschlich nachvollziehbar, betroffen ist und fühlt sich ungerecht behandelt mit so einer Ermessensentscheidung und fühlt so, oh, das ist doch 70-30 falsch, ich will doch hier den Elfmeter haben und dann muss er doch rausgehen, dann ist immer das Geschrei groß auf Deutsch gesagt und dann wird das ganz schnell vergessen, dass ja im Sinne des Fußballs und der Sache eine ganz hohe Schwelle angesetzt werden will. So, und
kann man das denn lösen? Ja, das scheint mir ein Kern des Ganzen zu sein.
Die Schwelle kriegst du doch nicht mit dem Rausschicken. Wir sprechen über den Handball Maradona, über Helmer, über Kiesling. Ja, glaubst du, die hätten den Schiedsrichter rausschicken müssen? Glaubst du, du musst den Schiedsrichter rausschicken, dass der sieht, dass ein Loch im Netz ist? Oder dass der Maradona Hand gespielt hat? Die sollen die Entscheidung im Keller treffen. Die werden sich fünfmal überlegen,
aber,
ob sie es machen.
Ja, aber Didi, was soll denn dann der Schiedsrichter auf dem Platz noch machen? Soll der nur noch umsetzen?
Der soll
umsetzen?
Das Spiel pfeifen und dann kommt ein Eingriff am Wochenende. Weil die Videoassistenten werden sie das... Der Tatbestand der Fehlentscheidung oder dieser klaren Fehlentscheidung ist doch schon nicht mehr gegeben, wenn ich sagen muss, schau dir das an. Das Handspiel von Thierry Horry gegen Irland.
Was man gestern übrigens bei Ittrich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht gemacht hat. Der ist ja nicht rausgegangen, was gestern vermutlich ganz gut gewesen wäre.
Und das ist ja die Ohnmacht. Du hast gestern eine Situation, wo sie das anschauen. 3 Minuten wird gecheckt. Es konnte nicht bewiesen werden, dass er berührt wurde, aber auch nicht, dass er nicht berührt wurde. Nur jetzt ist doch die Frage, also ich sage, der trifft ihn gar nicht. Ja, der Rechtsspezialist zieht noch weg, weil er sieht, dass er den Ball nicht trifft oder nicht hinkommt. Und jetzt ist doch, selbst wenn er ihn gestriffen hat, da muss ich doch sagen, ist das ursächlich für den Sturz oder ist das ein Foul? Und die Frage kann doch nur mit Nein beantwortet werden. Ja, und deswegen ist das doch kein Elfmeter, nur das sind doch Sachen.
Aber wie stellst du dir das jetzt vor? Also der
Assistent sagt ihm, der hat den nicht berührt, es ist kein Elfmeter. Und weiter geht's. Und der Schiedsrichter hat die Entscheidungshoheit, der bestimmt alles.
Ja, aber du hast eben gesagt, im Keller, oder habe ich das falsch verstanden?
Genau.
Ja, aber welchen Respekt soll ein Schiedsrichter auf dem Platz noch haben, wenn alle wissen, es wird aus dem Keller
mehr
vorgegeben?
Mehr wie jetzt.
Warum?
Ja, weil jetzt wird er 3-4 Mal in der Halbzeit rausgeschickt. Ja? Und das trägt doch nur noch mehr zur Konfusion bei. Weil wir beim
Aber würdest du gerne Schiedsrichter werden, wenn du wüsstest, auf Top-Level wirst du im Prinzip sozusagen
overruled? Ja, aber wenn das Netz kaputt ist oder wenn einer mit der Hand ein Tor erzielt, dann muss ich mir das nicht anschauen.
Das sind aber die ganz gestern, großen Ausnahmen.
Aber gestern haben wir, wie gesagt, beim Aitken haben wir eine richtige zur falschen gemacht, weil er rausgeschickt wurde. Er hat die richtig beurteilt, die Situation. Die wurde dann bei unserem besten Schiedsrichter zu einer falschen gemacht. Und der Videoassistent, der wird sich 5-mal überlegen, ob er eingreift, weil es wirklich nur dann der Fall ist. Der geht nur dann rein, wenn das wirklich schwarz-weiß ist. Jetzt, diese ganze Rausschickerei, das macht doch die Schiedsrichter verrückt. Die Schiedsrichter hätten mehr Autorität. Ich glaube, dass sie besser pfeifen würden, weil das natürlich das größte Problem ist, wie es der Urs sagt, dass die Leistungen und die Qualität der Entscheidungen der Schiedsrichter ist seit der Videobeweis da ist, drastisch gesunken.
Ja. Aber eben die Qualität, oder wir sagen immer, warum haben wir immer noch die Diskussion? Die Diskussion haben wir, weil wir eben Entscheidungen haben, ob es vom VAR ist oder von den Schiedsrichtern ist, die mit dem Fußball nicht korrespondieren. Die, wo du sagst, ja verdammt nochmal, das war doch ein wunderbares Tackling und jetzt geben die da noch einen Elfmeter. Und. Das sind ja genau die Diskussionen. Letzte Woche war das bei Augsburg gegen St. Pauli und so weiter.
Aber was halten Sie von dem, was Didi vorschlägt? Das wäre ja ganz gegen das, was...
Nee, ich brauche als Schiedsrichter, dass ich ein Spiel leiten kann, brauche ich die Informationen. Also gestern zum Beispiel Patrick Ittrich, der hat 3 Minuten gewartet. Warum wartet er da? Der kann auch vor dem Bildschirm gehen. Also Minuten, dann soll er doch vor dem Bildschirm gehen. Aber das Problem ist, er kriegt einen Abzug. Er kriegt 0,5% Abzug in seine Bewertung. Von dem haben Sie Angst. die Schiedsrichter, oh, da gehen wir lieber nicht drauf.
Ja, glauben Sie das wirklich?
Ja, natürlich, da kommt alles noch dazu. Warum sollen jetzt die Schiedsrichter bestraft werden, wenn sie doch einen richtigen Entscheid haben? Die müssen belohnt werden, nicht bestraft werden. Da muss auch keine Angst sein. Es darf keine Angstkultur sein bei den Schiedsrichtern in solchen Sachen. Wir wollen den richtigen Entscheid. Das ist das oberste Gebot. Und da spielt es auch keine Rolle, wegen dem der andere gesagt hat, ob 7 Minuten geht. Wenn etwas 7 Minuten dauert, erstens mal, da habe ich schon mein Fragezeichen, wenn etwas 7 Minuten dauert, ob es jetzt wirklich klar ist oder nicht klar ist. Aber trotzdem, wenn es 7 Minuten dauert, bis ich den Entscheid habe und der ist dann richtig, ja, dann lieber 7 Minuten als nur 2 Minuten. Also da will ich keine Zeitlimiten haben. In 2 Minuten muss der Entscheid gefällt werden. Aber es braucht, nochmals, es braucht Fußballverständnis, wenn man die Schiedsrichter wieder da, und da habe ich immer wieder gesagt, arbeitet mit Spielern, mit ehemaligen Spielern zusammen, mit ehemaligen Trainern. Bringt diesen Fußballverstand den Schiedsrichtern wieder bei. Sie haben den Fußballverstand, sie spüren den Fußball oft nicht. Das ist
aber
das
bei
Problem.
7 Minuten habe ich auch Schwierigkeiten. Ja, das ist ja schon auch ein Kritikpunkt. Ich denke mir manchmal, vielleicht sollte man einmal im halben Jahr eine falsche Entscheidung hinnehmen und dafür geht es schneller, weil im Sinne des Spiels. Aber das ist noch ein anderer
Patrick
Punkt.
Patrick Ittrich hat inzwischen eingeräumt, ich hätte proaktiv, das ist ja die Möglichkeit des Feldschiedsrichters, sagen sollen, meine Zweifel sind inzwischen selbst so groß, solange wie du da suchst, ich gehe jetzt raus und gucke, ob ich das sehe, was ich wahrgenommen habe. Genau. Und das ist mir zu wenig, was er ja dann in der TV-Kamera sagt, wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Und da liegt aber das Problem bei der Argumentation oder bei der Schulung und dieser Verunsicherungskultur gerade, weil die VARs dann auch Angst haben, mache ich einen Fehler im Sinne der hohen Eingriffsschwelle. Der Chef, der Knut Kircher, will eine hohe Eingriffsschwelle. Wenn ich den Ittrich jetzt rausschicke und später sagt die sportliche Leitung, das war falsch, dann kriege ich wieder einen Abzug. Aber natürlich muss er selbstbewusst...
Ittrich oder der
VAR. Aber der muss natürlich in diesem Fall selbstbewusst genug sein und sagen... Ja, und das haben Sie übrigens jetzt, sagen Sie im Kölner Keller, Sie haben einen minimalen Kontakt nachweisen können. Das haben Sie dem Ittrich auch gesagt. Aber er muss natürlich sagen, der reicht nie und nimmer für einen Elfmeter. Geh jetzt raus und das ist kein Elfmeter. Das muss dann auch mal drin sein. Oder wie wir gesagt haben, bei Bayern gegen Hoffenheim, 17. Minute, Elfer und Rot. Und dann einfach zu sagen, boah, das Ding ist ganz schön strittig. Und du bist der Feldschiedsrichter, du musst das verantworten, ob du das Spiel jetzt quasi potenziell entscheidest. Geh raus und guck, ob das wirklich ein Foul war und ob es ein Elfer ist und eine rote Karte.
Was ich mich manchmal frage, ist, kann man eigentlich als Schiedsrichter den klaren Kopf behalten auf dem Feld bei all den Einflüssen, die man hat? Man hat erstmal physisch alles Mögliche mit. Das ist beim Sporttreiben auch nicht unbedingt förderlich. Macht nicht freier. Du hast Freischussspray und die ganzen Funksachen, die musst du dir, glaube ich, auch noch selber, soweit ich das weiß, irgendwie anbringen. Bei uns beim Fernsehen haben wir Gott sei Dank Fachpersonal. Dann hat man sehr viel Kommunikation. Ich habe mit einem Schiedsrichter am Mittwoch nach dem Pokalspiel zusammengesessen. Der hat das super alles erklärt. Und ich bin wirklich tief beeindruckt auch von der Regelkenntnis, von der Tiefe der Regelkenntnis. Und ich weiß, die müssen einfach umsetzen, was heute auch gefordert wird. Aber ich denke mir, wie willst du frei auf dem Platz entscheiden, wenn alleine diese Einflüsse alle mit reinkommen?
Ja, das ist ja genau das Problem, dass zu viele Informationen kommen. Aber das Problem ist auch, die Schiedsrichter wollen zu viele Informationen. Die sagen zum Beispiel den Assistenten, ihr müsst sagen, no, touch, zum Beispiel, wenn der Ball gespielt wird, touch. Jetzt machen immer touch. Ja, verdammt nochmal, erstens mal, ich würde schon längstens mal das Gerät abschalten. Das ist Scheiße, ich sehe selber, dass es touch ist, oder? Aber dann, wenn es drauf ankommt, ob es ein Foul ist oder vor allem, wenn es dann noch im Strafraum ist. Wie heute zum Beispiel dieses Handspiel. Ja, da passiert nichts. Da ist dann kein Touch mehr, da ist nichts mehr. Da ist Schweigen im Walde. Oh, was ist jetzt?
Wie war es zu Ihrer Zeit? Gab es überhaupt Kommunikation?
Ja, natürlich gab es Kommunikation. Ich habe ja das Kommunikationssystem eingeführt. Ich war ja der Erste, mit dem gearbeitet hat. Dann haben wir ja 2006 Nonverbalen sind wir ins Verbale gekommen. Natürlich, aber auch da,
aber ohne Touch.
Du konntest abschalten, du konntest einen Knopf drücken, wenn du das Gequatsche nicht haben wolltest. Vor allem beim Trainer mit dem vierten Mann, je nachdem. Es gab Trainer, die haben dauernd mit dem vierten Mann, dann hast du dauernd diese Kommunikation, die wollte ich gar nicht hören. Da habe ich abgeschaltet. Gesagt, schalt das Gerät ab, oder? Nee, geht wieder in nochmals, ein Schiedsrichter muss sich konzentrieren auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, was da hier passiert. Hier, was passiert.
Und er sollte gar nicht wissen oder merken, dass der Videobeweis da ist.
Nee.
Also ich sag nochmal, wenn du dich mit Schiedsrichtern unterhältst, das, was du gerade ansprichst, was sie alles drumherum haben müssen. Jetzt müssen sie auch noch das erklären. ich habe mit einem gesprochen, Dieter, weißt du, was dann in dir abläuft? Du gehst schon raus und jeder weiß, 50, 60.000 sitzen im Stadion, jetzt muss ich denen erklären, was ich da gesehen habe. Das ist für viele erstmal etwas, wo sie eine Überwindung haben.
Ja.
Das ist schon mal wieder Stress.
Das ist auch menschlich
übrigens. Ja, natürlich. Und es ist doch, wir wissen das doch alle, je mehr Einflüsse du hast, wenn du im Auto sitzt, ja, und du hast am Telefon, du hast einen Fahrer vor dir, der dich nur nervt, du hast hinten einen, der mit Warnblink ankommt, ja, und du bist nur abgelenkt.
Und die Kinder streiten um
die Haribo-Tüte. Kinder streiten, genau, und du willst dich dann auf das konzentrieren. So, jetzt bist du auf dem Spielfeld, du hörst das Gelaber vom vierten Offiziellen, du hörst das Gelaber von den Spielern, du kriegst eine Info, oh, da war eine Abseitssituation, oh, jetzt muss der VAR, meldet sich, ja, das musst du alles verarbeiten und du sollst dann 90, 95 Minuten immer richtig liegen. Das schaffst du nicht.
Das ist
da musst du auch die Schiedsrichter mal in Schutz nehmen, weil das wirst du nicht schaffen mit diesen ganzen Einflüssen. Also rückbesinnen auf das, was wesentlich ist. Und ich sage zu der Szene gestern, sage ich, ja, das ist für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Da hätte der VAR von außen eingreifen müssen. Pass auf, Patrick, geh raus, guck's dir an. Nicht getroffen.
Und
nicht irgendwas konstruieren im Nachgang. Wir haben etwas gesehen. Also das finde ich dann am Thema vorbei.
Ich muss einmal darum bitten, Luft zu holen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich will auch einmal aber noch den Aspekt anbringen, nur zum Nachdenken. Wenn wir den Videobeweis abschaffen würden, wären die Schiedsrichter die einzigen im Stadion, die keinen Zugriff auf die Bilder hätten. Das ist auch ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Gleich mehr bei Sky 90, die Fußballdebatte. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und ehe wir uns die Köpfe weiter heiß reden über den VAR, hören wir Andi Lengenfelder zum nicht ganz unwichtigen Spiel zwischen den Bayern und der TSG Hoffenheim.
Ja, dann haben die Bayern noch mal vor der Pause ernst gemacht, haben noch zwei Treffer nachgelegt. Also das 1-1 von Kramaric hat gezählt. Und kurz vor der Pause Doppelschlag der Bayern. Noch mal ein Elfmeter, Harry Kane wieder verwandelt zum 2-1. Und Luis Diaz dann auch noch vor dem Seitenwechsel zum 3-1. Jetzt gegen 10 Hoffenheimer. Entsprechend schwierig wird es für die TSG, da in der zweiten Halbzeit noch was mitzunehmen aus der Arena. Und die Zahlen belegen mittlerweile auch die Überlegenheit der Bayern, wenn gleich in der ersten Halbzeit, obwohl die Hoffenheimer in Unterzahl waren, schon auch eine Drangphase gab, da ist ja auch der Ausgleich gefallen, vorher auch noch der Lattentreffer, ich habe es gesagt, durch Fisnik Aslani, mittlerweile aber die Bayern ganz klar vorne, aber wenn man sich in der Statistik anguckt, Großchancen vergeben, 4 Stück haben die Hoffenheimer liegen lassen in München, wäre vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drin gewesen, aber dass der Stand der Dinge natürlich auch im Live-Ticker zu verfolgen in der Sky Sport App.
Dankeschön. Und jetzt nehmen wir uns einmal die Zeit für eine Anekdote aus Ihrem bewegten Schiedsrichterleben, die damals gar nicht so lustig war, die aber zeigt, wie emotional diese ganze Thematik auch Schiedsrichter ist. Sie haben damals gepfiffen, England-Portugal war die Europameisterschaft 2004 und es gab eine umstrittene Entscheidung gegen die Engländer und die hatte Folgen. Wie war das?
Ja, die war eigentlich, es stand 1-1, 90. Spielminute. Beckham schießt einen Freistoß in den Strafraum. Der wird irgendwie an die Latte gelenkt. Von der Querlatte kommt er zurück. Da steigt Campbell steigt hoch, wuchtet den dann irgendwie rein. Und ich habe die Szene gesehen und habe aber gesehen, also was ich gesehen habe, ich habe eigentlich nicht viel gesehen, muss ich schon sagen, aber ich habe gesehen, das Bild stimmt nicht, oder? Also im Prinzip die Hand vom Torhüter von Portugal, von Ricardo, die war nicht da, wo sie sein musste. Die hätte eigentlich hier sein müssen, oder? Da war keine Hand. Das stimmt nicht, habe ich sofort abgepfiffen, kein Tor. Und ich wusste eigentlich dann bis 10 Minuten nach Spielschluss auch nicht, ob es ein Tor war, oder ob ich richtig entschieden habe oder nicht. War mir eigentlich auch egal, ist mir eigentlich immer egal gewesen, ob ich richtig habe oder nicht.
Warum war Ihnen das egal?
Und das, es muss dir egal sein, wenn du beginnst nachzudenken, dann verlierst du die nächsten Entscheidungen. Und die sind die wichtigen, immer der nächste Entscheid ist der wichtige. Ich kann den nicht mehr ändern, ich habe den entschieden. Boom. Also muss es ja weitergehen, oder? Also das ist ja auch eine Kunst von einem Schiedsrichter, dass er sofort im Prinzip wieder vergessen kann. Nicht, im Nachhinein kannst du es anschauen. Ja, und dann waren halt die Engländer, die englische Presse hat mich dann 4 Tage auf der Titelseite gehabt. Sage immer wieder, Beckham hat es nur 3 Tage geschafft, ich war 4 Tage. Und es war schon heftig. Und
wie viele Mails sind eingegangen? Das ist ja auch legendär.
Morgen um 9 Uhr habe ich dann meinen Rechner mal hochgefahren und habe dann gerade 16.000 Mail auf meinem Rechner gehabt. Konnte das sofort vom Netz nehmen. Hatten wir ja auch schon Erfahrung, wie das geht. Und sonst wären weit über 500.000 geworden. Also da gab es Fluggesellschaften, Radiostationen, weiß nicht was alles, was meine E-Mail-Adresse veröffentlicht hat. Also es war wirklich eine Riesenkampagne.
Ist ja dann nicht lustig, da gibt es ja dann auch Morddrohungen und so weiter. Macht man sich die Dimension dessen, was so eine Entscheidung für Menschen bedeutet, klar?
Ja, nicht in dem Moment. Also eben nochmals, wenn du jedes Mal überlegen würdest, was deine Entscheidungen für eine Auswirkung haben, dann könntest du ja keine Entscheidungen mehr treffen.
Wie wäre die Entscheidung damals mit VAR ausgefallen?
Der hätte gar nichts gesehen. Der hätte wahrscheinlich gesagt, das ist ein Tor, schau dir das nochmals an. Und dann hätte ich dem VAR gesagt, schau da, nicht das musst du anschauen, sondern das musst du anschauen. Ist übrigens im Regelbuch in Deutschland wurde dieser Fall ins Regelbuch aufgenommen. Dieses Bild gibt es heute noch im Regelbuch, dass man eben nicht nur da schauen muss, wo der Ball ist, sondern eben auch, was unten passiert. Oder? Also eben der Tor hatte gar keine Chance, hochzugehen. Der Terry hatte das Foul gemacht, oder?
Und Dieter, jetzt einmal an den langjährigen Fußballexperten. Es gibt viele Argumente der Schiedsrichter für den VAR, die man intellektuell durchaus nachvollziehen kann. Aber die andere Seite ist, man versteht es im Grunde irgendwann nicht mehr, weil das Regelwerk inklusive VAR so kompliziert geworden ist. Wäre es eine Möglichkeit zu sagen, wir alle besinnen uns und versuchen es einen Tick einfacher zu handhaben, weil es einfach ja auch irgendwann auch an Fans vorbeigeht. Versucht denen mal zu erklären, wie genau die Situation eben bei Köln gegen Leipzig sich aus Schiedsrichtersicht und regeltechnisch verhält. Das ist nicht leicht.
Also ich glaube, diese Rolle des Schiedsrichters bewerten zu können, fällt mir äußerst schwer. Deshalb bin ich froh, dass der Urs uns da ein bisschen Einblick gibt. Ja, ich finde einfach, dass es ganz entscheidend ist, Was wollen wir? Ja, wo wollen wir hin? Und in dem Moment, wo der Schiedsrichter überstimmt wird, sind wir falsch unterwegs. Ja, er muss die Leitung wieder haben. Und ich finde ganz einfach, dass es im Moment für mich so ist, dass die Regeln, die wir uns selber gegeben haben, uns verwirren. Das merkt man in jeder Aussage von jedem Kollegen von mir, der an der Linie steht. Sei es nur, ich komme wieder darauf zurück, die Handspielregel ist für mich komplett nicht mehr nachvollziehbar. Für welche, die seit, wie ich, seit 50 Jahren jeden Samstag auf dem Fußballplatz stehen, weiß ich nicht mehr, wann ist jetzt Hand und wann ist nicht Hand. Ich sage, das führe ich Handspiel. Sage ich zum Beispiel, ja, die Hand hat da oben nichts zu suchen. Wenn das die Regel ist, dann ist es ein Elfmeter. Aber ich hätte nicht gepfiffen. Von meinem Verständnis von einem Handspiel. So wie ich Fußball, mit Fußball groß geworden bin. Und da geht's schon los. Wann ist es ein Handspiel? Und allein da gibt es so viel Diskussion unter uns Kollegen auch. Und jeder wird jedes Wochenende was sagen. Und das ist doch das grundlegende Übel. Dass wir selber nicht mehr wissen, was ist denn jetzt Hand? Nur diese eine Regel. Abseits ist relativ klar, ob es nur ein Zentimeter ist. Darauf haben wir uns jetzt festgelegt für Deutschen. Wuff. Nur wenn wir was ändern wollen, das ist ja das nächste Problem, was ich sehe. Da bin ich nicht jetzt in den Fußballverbänden drin, UEFA, FIFA. Ja, wir können ja gar nicht alleine in Deutschland sagen, wir ändern das jetzt, weil wir ja in dem Verbund, also müssten wir es ja anschieben als DFB mit den anderen großen Verbänden, Fußballnationen. Wie sieht's denn bei euch aus? Und kriegen wir ein Bild, dass wir sagen, wir sind wieder dagegen? Weil wenn wir dann zur Weltmeisterschaft fahren, da ist der VAR wieder. Ja, und also das ist ja
nicht so. Da soll sogar ausgeweitet werden, ne? Das IFAB, also dieses Regelboard sozusagen, erwägt oder hat schon beschlossen.
Eckstöße
und Gelbrote. Aber nur die zweite, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Die zweite, wenn sie klar falsch sein sollte. Das ist immer wieder bei der Definition.
Jetzt überleg mal. Ja, und das wird immer mehr, immer mehr. Und der eigentliche Sinn, und jetzt bin ich dann der Fußballromantiker, ja, dieses 11 gegen 11, dieses geile Spiel, ja, wird komplett umgebaut.
Aber wenn
warum? Warum doktern wir an diesen doch so einfachen Regeln in einer derartigen Art und Weise rum, dass am Ende selbst wir, die Protagonisten, es nicht mehr verstehen?
Könnte man das Verschlimmbessern nennen?
Ich glaube, so wie wir Deutschen gestrickt sind, aber es ist ja nicht ein deutsches Problem, es ist ja überall so, das muss man auch mal abgrenzen. Ich verschlimmbessern ist ein schöner Ausdruck, habe ich so noch nicht gehört. Ich finde einfach, zurückbesinnen, aber alle. Und nicht die Regelwächter, die jetzt schon wieder mit neuen Dingen kommen, wo das andere noch gar nicht funktioniert. Richtig. Jetzt kommen wir schon wieder mit neuen Dingen. Und da wird es ja wieder eine Diskussion. Also kommt doch bitte wieder zurück zu dem und lasst es wirklich so, dass es wirklich ganz klaren Fehlentscheidungen, dann bitte Köln oder Frankfurt demnächst, schalte dich ein, dann ist es korrekt. Und ansonsten bitte Schiedsrichter, mach deine Fehler. Er ist ein Mensch, das müssen wir akzeptieren. Wir machen auch Fehler, die an der Linie stehen, die Spieler machen Fehler. Das wäre für mich die richtige Entscheidung. Und nicht eine ständige Diskussion jedes Wochenende zu haben, ist der Ittrich jetzt ein blinder Schiedsrichter oder ist er ein guter Schiedsrichter, finde ich nicht in Ordnung.
Ich finde, er ist ein richtig guter Schiedsrichter und er hat versucht, diese berühmte Eingriffsschwelle eben so hoch wie möglich auszulegen. Und er ist ja jemand, der danach dann auch sagt, okay, das hätte besser laufen können. Da kann ich auch nur sagen, Haken hinter Chapeau.
Ja. So. Wenn wir über konstruktive Anpassungen mal sprechen, weil die fordern wir ja, hätte ich ein Beispiel. Weil der Urs hat eindrücklich geschildert, dass du die Fokussierung behalten musst und so viele Einflüsse an der Ausrüstung, Regelauslegung. Die aktuelle Praxis ist so, der Schiedsrichter pfeift dann Elfmeter und initiiert die Kommunikation und beschreibt seine Wahrnehmung nach Köln. Wenn er das einfach weglässt und wirklich sich nur aus Köln gemeldet wird, wenn es falsch ist und nicht noch abgeglichen, weil er
versichert... Also er muss aktiv begründen,
er macht eine Rückversicherung. Ja, das ist so die gelebte Praxis bei den Bundesliga-Schiedsrichtern, diese Rückversicherung. Er sagt hier, Elfmeter, weil ich habe wahrgenommen, er trifft ihn unten auf den Fuß, stempeln, deswegen Elfmeter. Und dann guckt der andere, ja, die Bilder sagen das Gleiche, okay, bleibt stehen. Aber dieses, dass automatisch jede Elfmeterentscheidung von dem Schiedsrichter auf dem Feld kommuniziert wird nach Köln, seine Wahrnehmung, damit die gucken können, haben wir Bilder, die das widerlegen. Das macht es kleinteilig. Das wenn einfach da richtig, der Funk aufhört und er macht einfach den Elfmeter, wie das verursacht. Und es wird wirklich sich nur von Köln dann gemeldet, der Kanal aufgemacht, wenn es falsch ist.
Du hast ja eine kleine Spanne, hast du ja. Du pfeifst und in dem Moment ist ja der Kölner Keller sofort in Hab-8-Stelle. Mhm. Genau, was du sagst. Warum muss der Schiedsrichter die Meldung an Köln geben? Bitte Köln, schalte du dich ein, wenn du was anderes gesehen hast.
Ja.
Und dann schick ihn raus.
Ja.
Und dann ist alles gut. Und dann dauert das auch nicht 3 Minuten. Dann dauert das einmal geguckt, zweimal geguckt. Okay, ich habe das Bild, danke. Mhm. Hab mich beraten von der Fehlentscheidung. Es ist eigentlich nicht schwer.
Ich glaube, dass es auf Dauer Spiel kaputt macht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Jetzt kommen noch mal, jetzt wollen sie Eckbälle machen. Zweite gelbe Karte, die erste nicht, die zweite. Und das macht die Leute...
Also man muss eigentlich vorher ein Seminar belegt haben. Ja,
der Dieter sagt, die Spieler und die Trainer verstehen das nicht. Das verstehen ja die Schiedsrichter mittlerweile nicht für mich. Und nochmal eine Sache zu dem Führich. Das war eine faktische Entscheidung. Also wurde ja nur geprüft, ob es innerhalb oder außerhalb ist. Für mich ist das auch kein Elfmeter. Der hat keinen Vorteil. Im Gegenteil, der hat wahrscheinlich einen Nachteil, weil der den Ball schlecht erklären kann. Nur, umso detaillierter wir diese Regeln machen, umso konfuser wird das. Ja, und wenn die Eingriffe nicht drastisch abnehmen, dann werden wir nicht weiterkommen. Ja, also das macht, auf Dauer wird das Spiel kaputt machen. Du hast die Leute, die stehen da draußen, heute haben wir 9 Minuten Nachspielzeit. Ja, jetzt bei der WM haben wir die Trinkbreaks, haben wir wahrscheinlich 15 Minuten. Dann spielen wir irgendwann 110 oder 120 Minuten ohne Verlängerung. Wo soll denn das hinführen? Ja, und wir kommen doch so, wie es im Moment ist, kommen wir doch nicht weiter.
Aber lässt sich, das war ja ein Punkt von dir, die Dynamik des heutigen Spiels abbilden ohne die oder entscheiden ohne die Zuhilfenahme der Technik?
Ich denke nein, und interessante Gegenmeinung zu Urs. Er war ein Weltklasse-Schiedsrichter, Felix Brüch auch. Felix Brüch sagte zum Ende seiner Karriere, ich möchte nicht mehr ohne VAR pfeifen. Und am Anfang war er auch skeptisch in der Übergangszeit und sagt aber, weil es eben dieses Tempo hat zugenommen, die rasseln ineinander, dieses Stempeln. Es gibt Situationen, wo wir danach alle fünf sagen, ja, klarer Elfmeter.
Mhm.
Und wo es im ganz Normalablauf, da habe ich eine Szene im Kopf, mal Marco Reus hat im Dortmunder Strafraum als Offensivspieler, hat er ganz kurz den Gegenspieler gestempelt. Und es wurde vom Schiedsrichter nicht gesehen, war erst kein Elfer. Und dann gab es den Eingriff und es gab den Elfer. Und danach war auch klar, okay, ja, er tritt ihm komplett auf den Fuß, der andere fällt hin. War im Normalablauf in der Geschwindigkeit, in der Dynamik nicht zu sehen. Und da sagt dann Felix Brüch, was ich nachvollziehen kann, für diese Fälle möchte ich dieses doppelte Netz haben. Aber er sagt natürlich auch, grundsätzlich soll es selten zum Einsatz kommen, sondern die Spielleitung bleibt auf dem Platz, um eben die Temperatur zu fühlen, wie Urs es nennt, um zu gucken, wie zweikampfintensiv ist es, was akzeptieren die Spieler, wie akzeptieren die eine großzügige Linie oder man muss sich anziehen?
Ist ein wichtiger Punkt. Nur Brüch ist ein Schiedsrichter jetzt in dem Fall gewesen, der eine Persönlichkeit hat entfalten und entwickeln können über viele Jahre ohne VAR und der das dann sozusagen als willkommene Hilfe auf den letzten Metern der Karriere genutzt hat. Schiedsrichter, die damit reingehen ohne all das, haben es natürlich schwerer, eine entsprechende Persönlichkeit zu entwickeln. Korrekt?
Ja, das Problem ist erstens mal, sie kommen ja oft auch schon viel, viel zu früh rein. Das ist ja mal ein großes Problem, dass wir so eine Alterslimite haben, dass du überhaupt reinkommst in die dritte Liga oder in die zweite Liga. Die ist für mich in Deutschland viel zu tief.
Mhm.
Also wir verlieren ganz, ganz viele gute, mögliche Schiedsrichter, die Fußballverständnis hätten, die vielleicht auch mal Fußball gespielt haben. Die kommen gar nicht, die haben gar keine Chance. Ein Spieler, der mit 24, 26, 28 eine Verletzung kriegt, hat keine Chance, in die erste Bundesliga zu kommen. Null Chancen. Ist falsch. Warum soll ein 28-jähriger Spieler, der die Fähigkeiten hat, nicht irgendwo die Möglichkeit haben, mit 28 auf Schiedsrichter zu wechseln und so weiter? Aber das ist etwas anderes. Und auch, dass die eben die jungen Schiedsrichter gar nie richtig Männerfußball gespielt haben. Die haben vielleicht Jugendfußball noch gespielt, dann sind sie Schiedsrichter geworden. Und dann haben sie, die wissen gar nicht, was weh tut. Ich sage immer, du musst wissen, was weh tut, körperlich und auch seelisch. Und wenn du das nicht weißt, dann fehlt dir irgendwas als Schiedsrichter. Und das ist eben dieses Fußballverständnis, das mir fehlt. Und dann hast du die entweder als VAR oder auf dem Spielfeld. Ja, das Problem ist, dass sie es nicht sehen. Sie sehen oft die Aktion nicht. Also wenn ich, nochmals, wenn ich dieses Tackling bei Augsburg gegen Pauli wieder nehme, das schaue ich einmal an und sage, ja. Sensationelle Abwehrarbeit.
Voll gespielt, ja.
Und dann denke ich, wie kommen jetzt hier auf Elfmeter oder irgend sowas? Dann fällt mir jeglicher Verständnis für den Fußballverstand. Wo ist da ein Fußballverstand? Nirgends. Und das muss wieder geschult werden. Die müssen das wieder lernen und wir müssen den jungen Schiedsrichtern mehr Zeit geben. Wir müssen den Schiedsrichtern mehr Zeit geben, um zu wachsen. Und das ist auch so eines. Das wurde sicher in einer Schulung, in einer Videoschulung, haben sie das 100-mal angeschaut und haben ein Trefferbild gesehen. Ja.
Ich glaube, den Begriff des Trefferbildes gibt es in der Form auch erst seit dem VAR.
Also nee, das ist in Deutschland auch so ein Base. Weil man schult die Schiedsrichter auch genau auf diese Bilder. Und wenn du etwas 3-4 Mal siehst, wird das Foul immer schlimmer. Es ist das erste Mal, das entscheidet. Das erste Mal. Und da bin ich bei euch übrigens, beim Handspiel bin ich genau auch wieder bei euch, oder? Macht es wieder einfacher bei dir.
Wie denn? Absicht als oberstes Kriterium?
Geht die Hand zum Ball? Ja. Absicht ist die oberste Kritik. Ja. Immer Absicht. Immer die Absicht. Wenn du dir erkennst, wenn etwas absichtlich ist, dann muss ich nicht über Körperflächenvergrößerung, wenn ich mich so hinstelle, dann ist die Absicht, ich will mich verbreitern. Da muss ich nicht Körperflächenvergrößerung. Das ist keine Körperflächenvergrößerung. Das ist eine normale Armhaltung, wenn der so runterhängt, oder? Und geht der Arm zum Ball oder geht der Ball zum Arm? Mal grundsätzlich und Absicht. Viel mehr brauchen wir nicht mehr. Zurück auf Feld 1. Ganz einfach.
Gab es mal eine Entscheidung, nach der Sie schlaflose Nächte hatten?
Ja, natürlich. Ja, natürlich
habe ich das auch gehabt. Hatte man dann Angst vor den nächsten Spielen oder größeren Druck?
Angst.
Hat den Ballack verwandt im WM-Halbfinale.
Ja, habe ich auch keine Angst gehabt.
Ja. Da war die Regel noch anders.
Seht ihr noch
damals
hier in Deutschland.
Konnte man wegen der Gelbsperre dann sozusagen aussetzen. Versuchen wir...
War nicht mein Fehler.
Auch nicht Ballack.
Nee, es war ein Fehlpass im Mittelfeld vorher. Ich war auch bei dem Spieler.
Ja. Ich sage jetzt nicht wer.
Genau. Wäre zum Beispiel die Challenge, über die diskutiert wird, eine Möglichkeit, also die Möglichkeit für die jeweiligen Trainer dann in dem Fall zu sagen, wir wollen, dass diese Entscheidung überprüft wird, zweimal, dreimal im Spiel, mit der Gefahr natürlich A, einer möglichen Spielverzögerung und eben auch B, der Tatsache, dass dann in den letzten Minuten möglicherweise so eine Challenge bei einer potenziell falschen Entscheidung fehlen könnte. Wie siehst du das?
Das ist schwierig. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang von VAR auch schon diese Diskussion, ob eine Challenge nicht besser ist. Bevor wir den VAR uns reinholen, warum nicht erstmal mit einer Challenge anfangen, dass der Trainer die Möglichkeit hat, hey, die Szene wie gestern in Mainz möchte Manuel Baum gechallenged haben. Wäre vielleicht für den Einstieg im Nachgang, jetzt ist es schlau, hinterher zu reden, vielleicht die bessere Lösung gewesen. Jetzt die Challenge noch oben drauf zu packen, ist schon wieder zu viel für mich. Ja, du musst, einen Tod musst du sterben, in dem Sinne. Ja, die Challenge ist im Handball, finde ich, wird sie sehr gut eingesetzt, wobei, das ist noch wieder ein anderes Thema, Handball, wie die sich verhalten, auch die Spieler, da gibt man einen ganz anderen Aspekt zu betrachten. Auch die Spieler gehen ja mit diesem VAR mittlerweile um, auf dem Platz. Ja, klar. Ja, wenn ich jetzt noch eine Rolle mehr mache, dann wird das nochmal gecheckt.
Ja.
Ja, und dann gucke ich nochmal. Und wenn ich mich im Strafraum, wenn ich das leichte Zupferl merke, im 16er, jetzt lasse ich mich fallen. Und schon ist wieder Riesenaufregung im Stand. Also die Spieler sind ja nicht blöd. Die versuchen ja diesen VAR für sich zu nutzen. Und das müssen wir auch wieder wegkriegen. Weil die Spieler sollen sich auf das fokussieren, was sie können, Fußball spielen. Ja. Und nicht darauf zu gucken, wie kann ich den VAR für mich noch nutzen und damit wird der VAR doch zum Spielball. So, und das, finde ich, sind Dinge, die müssen wir abmachen. Und die Challenge, glaube ich, bringt jetzt gar nichts. Das ist nochmal oben drauf packen. Man hätte vielleicht, aber das ist jetzt schlau dahergesagt, für den Einstieg die Challenge wählen sollen, anstatt dem VAR. Wäre vielleicht die beste Lösung.
Die Verantwortlichen sagen, beides zusammen geht übrigens nicht. Die sagen, wenn die Challenge kommt, wird das VAC, ist es obsolet, weil das machen wir nicht zusammen. Dass quasi wir sonst entscheiden. der VAR sagt, hier, geh raus, sondern dann gäbe es nur die Challenge, wie es ja teilweise in diesem VAR-Leitmodell auch praktiziert wird oder bei der U17-WM jetzt mal ausprobiert wurde. Und dann müssen aber auch alle wissen, letztes Wochenende Frankfurt, Robert Schröder geht raus, guckt am Monitor und gibt den Elfmeter trotzdem nicht, obwohl es den klaren Beintreffer gibt. Mhm. Für die Eintracht war das doch, glaube ich, Robert Andrich am Bein. So. Und das wird halt der Trainer Moendo, dann challenged er. Und der Schiedsrichter guckt sich's an und er entscheidet trotzdem nicht auf Elfer und er sagt danach, ja gut, jetzt verstehe ich die Welt
also
nicht mehr.
Also es gibt kein auch, Recht darauf, dass genau. Die Entscheidung dann in deinem Sinne getroffen wird, das ist klar.
Das ist schon so. Aber ich denke, das Problem, was wir momentan haben, ist ja, dass wir zu viel das gesucht wird. Im VAR, die suchen ja immer, wo ist noch irgendwas? Ja, war da jetzt was? Da was? Die sind immer am Suchen. Ja, wenn du suchst, dann findest du. Irgendwas findest du immer. Irgendwo ist immer noch irgendwas, oder? Im Strafraum kann ja nicht sein, dass niemand sich berührt. Ja, natürlich sind da Sachen da, oder? Also, und wenn du immer suchst, findest du was und das ist nicht im Sinne des Fußballs. Und ich denke tatsächlich, dass es wirklich von Vorteil wäre, wenn die Mannschaften, der Trainer Challenge nehmen kann. Hat er was gesehen? Was ihn stört, dann soll er eine Challenge nehmen. Das kann auch ein Eckball sein, oder? Der Eckball war nicht korrekt. Das war der letzte, der letzte Ball wurde nicht von meinem Verteidiger berührt, sondern von einem Angreifer. Schau dir das an. Oder? Ah, okay, dann schaue ich mir das an. Und sag, du hast recht
gehabt. Glauben Sie, dass man dann viele Diskussionen sozusagen aushebeln würde?
Natürlich.
Und jetzt komme ich, ein ganz banales Beispiel. Wir gucken gerade zusammen Köln gegen Leipzig. Hm. Vor dem Ausgleichstor gibt es einen leichten Schubser. Ja, vom Thielmann, glaubt ihr, der noch das Tor schießt. Ja, Urs sagt, das ist ein Foul. Das Tor darf nicht zählen. Und ich sage, das reicht doch nicht aus für ein Foul. Das ist ein klares Tor. Also ihr seht, selbst wir beiden diskutieren dann kontrovers. Und das macht den Fußball ja auch aus. Aber in der Vielzahl ist es einfach zu viel.
Man hat schon den Eindruck, dass dann, also die Diskussion gibt es, das ist klar, aber dass durch den VAR das Ganze dann nochmal um eine Umdrehung sozusagen komplizierter geworden ist. Also das bei allem Verständnis für die Schiedsrichter ist schon der Eindruck, also den ich entwickelt habe. Also neben der Fragestellung, wie spontan emotional ist das noch im Stadion. Also da kommt man, glaube ich, nicht ganz dran vorbei.
Ja, aber das ist ja ganz normal, Patrick, weil wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, wir haben das Tor gesehen im Pokal, wo der Gnabry oder wer einen Meter im Abseits steht. Ja, das hat der Assistent zu sehen. Den hat es nicht gesehen, damit kann ich leben. Aber wenn ich dann sehe, dass richtige Entscheidungen getroffen werden, dann werden die rausgeschickt und dann werden richtige zu falschen gemacht, dann habe ich dafür kein Verständnis. Und deswegen, so wie es im Moment ist, kann es für mich, diese Zahl von 74%, das wird in 3 Monaten werden es wahrscheinlich 65 sein. Es kann nicht funktionieren. Die Challenge würde wahrscheinlich etwas Hitze da rausnehmen. Nur die Frage ist da mit der Spielfortsetzung. Es passiert was, Ball ist im Aus, die schmeißen schnell ein, musst du die Flagge vorher schmeißen oder wie auch immer. Das ist dann eine technische Sache. Nur so, wie es im Moment ist, wir haben Videodetektive, die schauen, dass sie irgendwas finden. Die helfen den Schiedsrichter nicht. Der Assistent sollte da sein, um ihm zu helfen. Im Moment ist das Gegenteil der Fall. Der verunsichert ihn noch mehr. Und die andere Sache ist, die Auswüchse, von denen keiner spricht, was der Dieter gesagt hat, dieses Fallenlassen. Wir haben eine Szene, der Theat, der liegt am Boden am Freitagabend, wird gestreift, bestenfalls am Pferdeschwanz vom Unioner. Dann liegt er am Boden, schaut durch die Finger, schaut er, was der Schiedsrichter macht. Ja, und er denkt sich, umso länger ich liegen bleibe, irgendwann wird er schon so machen und wird sagen, du, schau doch, hat er den auf den Kopf getreten. Und das sind die Auswüchse, von denen keiner spricht. Der Charakter des Spiels hat sich verändert. Der Fußball, wo der Urs gepfiffen hat, war ehrlich. Heute ist er nicht mehr ehrlich und das ist das größte Problem.
Also ich kann mich auch in den 70ern schon an Szenen erinnern, wo einer am Schienbein getroffen wurde und sich die Schulter gehalten hat. Das hat es vermutlich im Fußball immer
gegeben. Ja, das hat er aber nicht aufgemacht.
Jeder darf jetzt mit einem Satz sagen, was ihm vorschwebt. Du sagst, so kann es nicht weitergehen. Was ist dein Plädoyer? Willst du den Videobeweis abschaffen, modifizieren, nur noch Abseits- und Torlinientechnik? Was ist dein Punkt? Müssen wir einmal jetzt schnell nochmal durchgehen, damit wir noch über Dortmund sprechen können.
Abseits bin ich mir nicht sicher. Ich würde so weit gehen, Abseits sollen sie machen, wenn irgendwann diese halbautomatische, wenn da mit Chip im Ball oder so, dann kannst du es vielleicht irgendwann faktisch sagen, es war Abseits. Abseits würde ich machen, Torlinie sowieso. Und ich würde so weit gehen, dass wenn der Schiedsrichter einen klaren Blick auf die Situation hat, darf der Assistent nicht eingreifen.
Dieter?
Ich sage, dem Schiedsrichter wieder die ganz klare Leitung geben, den VAR wirklich runterfahren und wirklich bei ganz klaren Fehlentscheidungen, dann soll er sich melden.
Prost. Ja, also ich bin auch bei Tor und Abseits, kann ich mir vorstellen. Bei Abseits würde ich das noch etwas modifizieren. Im Prinzip nur die Füße zählen, nicht mehr Oberkörper und Kopf und weiß nicht was, sondern nur noch die Füße, dass man es einfacher machen kann. Das kann man sich auch technisch besser lösen. Und das andere, dass man nochmals mit Challenge und dass der Schiedsrichter auch die Möglichkeit hat, wenn er wirklich das Gefühl hat, du hast ja oft Situationen, wo du nicht ganz sicher bist, wo du einfach sagst, Scheiße, das möchte ich mir nochmals anschauen. Dass er dann im Prinzip rausgeht und ich schaue mir die Szene nochmals an. Fertig. Aber der Schiedsrichter muss wieder die Leitung haben.
Da konkret dran anknüpfend, Knut Kirche sagt, ich will starke Spielleitung, starke Schiedsrichter, dann muss er die Besten öfter einsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben 22 Spieltage. Die Nummer 1 ist Felix Zweier mit 11 Einsätzen, danach kommen ein paar mit 10. Die könnten aber auch bei 15, 16 sein, wenn du sagst, das sind unsere besten Bundesliga-Schiedsrichter. Oder eben Jablonski, den ich am Anfang mal erwähnt habe. Wir haben 6 Spiele im 2026 und er hat nur 2 davon geleitet von diesen 6 Bundesliga-Spielern und war einmal 4. Offizieller als UEFA-Elite und Champions-League-Schiedsrichter. Das gab es vorher nicht. Den kannst du eigentlich nicht als 4. Offiziellen bringen, sondern musst ihn auf den Platz schicken, auf einem anderen Spiel.
Ein Einwurf dazu ganz kurz. Ja. Trotzdem musst du sehen, wir haben ein Schiedsrichter-Nachwuchsproblem. Ja, also wir haben nicht die Schiedsrichter, sie brauchen Erfahrung. Das ist ein Übergang, so habe ich es mir mal sagen lassen. Mhm. Ja, dass wir jetzt einen Übergang haben. Es sind viele gute Schiedsrichter aus Altersgründen abgetreten oder mussten abtreten. Wo ich auch sage, warum sollen sie nicht bis 50 oder 52 pfeifen, wenn sie es körperlich leisten können? Das ist ein anderes Argument. Damit die Jungen noch mehr reifen können, damit sie Erfahrung sammeln in der dritten und zweiten Liga. Ja, das geht gerade nicht. Und deshalb müssen wir den jungen Schiedsrichtern natürlich auch die Erfahrung geben. Aber sie müssen leidvolle Erfahrung gerade machen.
Viele Aspekte, die da reinfließen. War sehr, sehr spannend. Eine finale Lösung gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund, unter anderem, die sich anschicken, die Bayern zu jagen. Bei SK90, die Fußballdebatte.
Kannst du nicht nach Dubai und Saudi-Arabien abschicken?
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Sprechen über Borussia Dortmund. Das Team von Niko Kovac glänzt nicht, Marcel Meinert, aber es gewinnt. So war es auch gestern.
Große Erleichterung bei Borussia Dortmund nach dem durchaus schmeichelhaften 2:1 Auswärtssieg in Wolfsburg. In Durchgang 1 der BVB in Gelb noch besser und verdientermaßen in Führung. Julian Brandt nach Ecke von Riasson, eine perfekt einstudierte Variante. Die Wolfsburger Antwort in Durchgang Nummer 2. Arnolds Freistoß ideal serviert für Konstantinos Kouliarakis, sein erstes Bundesligator in der 52. Minute. In der Folge viele Chancen für den VfL Wolfsburg, unter anderem dieser Lattenkopfball von Lovro Meier. Sie waren aber zu verschwenderisch und Dortmund brauchte nur diesen einen Doppelpass. Silva, Meca und am Ende Serro Guirassy. 1:2, 87. Wolfsburg steckte danach nicht auf und hatte noch eine Top-Gelegenheit. Lindström für Arnold, aber auch hier ist am Ende die Latte im Weg. Dortmund gewinnt gegen den Lieblingsgegner aus Wolfsburg.
Du spielst ja beim BVB, um gewisse Dinge zu gewinnen. Und natürlich bin ich gerade der Kapitän, weil Emre ausfällt. Und wenn ich sage, wir wollen vorangehen, wir wollen die oben angreifen, dann gebe ich die Marschroute vor, dann müssen die Jungs nachziehen. Und das haben sie heute gemacht.
Sagen Sie auch, wir wollen jetzt, so wie die Situation ist, deutscher Meister werden?
Ich komme aus dem Norden, wir sind ein bisschen demütiger, das ist aber völlig in Ordnung. Ich weiß, wie Schlotti drauf ist und genau deswegen mag ich ihn auch und habe ihn gerne in meiner Mannschaft. Aber ich kann das schon alles natürlich auch, oder er oder wir allgemein, können es sehr auch realistisch einschätzen. Wir spielen am Ende auch gegen eine sehr, 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 sehr gute bayerische Mannschaft da oben, die einfach
auch nicht
die, ja, aber die einfach auch, schon sich ein gewisses Polster da geholt haben. So. Und trotz alledem, du hast es gerade angesprochen, wir machen es auch nicht schlecht. Ich glaube, es gab auch ein paar Spiele, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben in der Saison. Aber wir versuchen natürlich fleißig weiter die Punkte zu sammeln und dran zu bleiben.
Ja, dann mal schauen, was mal rauskommt, Dieter. Was sagen Sie zu dem, was Nico Schlotterbeck in den Raum gestellt hat? Hat er den ersten Realitätscheck bestanden? Wir wollen Meister werden.
Also ich glaube, wenn du bei Borussia Dortmund Spieler bist, dann setzt du dir die allerhöchsten Ziele. Und ich glaube aber auch, dass ein Schlotterbeck weiß, dass Bayern München nicht so schlecht ist. Aber trotzdem mag ich das. Weil wenn du dir als Borussia Dortmund nicht die allerhöchsten Ziele setzt, dann wirst du die nicht erreichen. Deshalb mag ich die Aussage vom Schlotterbeck und bin da vollkommen d'accord. Natürlich wissen wir alle, dass Bayern München, wenn sie heute gewinnen, 6 Punkte Vorsprung mit Torverhältnis sind 7 Punkte. Der direkte Vergleich steht noch an. In München hätten sie nicht verlieren brauchen. Dann sind es vielleicht 4 Punkte. Und, was ich zu bedenken gebe, die Bayern wollen in der Champions League sehr weit kommen, haben einen nicht so üppigen Kader.
Ja, und das kann doch mal zu einem Problem kommen hinten raus. Deshalb, wenn die Dortmunder weiterhin fleißig punkten, und genau darum geht es jetzt in dieser Phase, da geht es nicht ums Schönspiel. Natürlich wollen 80.000 Dortmunder Fans unterhalten werden. Aber da geht es im Moment nicht. Im Moment geht es darum, dranbleiben, wenn der Fehltritt da ist, dann müssen wir da sein. Und Borussia Dortmund hat eine Niederlage in München, wo sie nicht hätten verlieren brauchen. Warum soll das nicht gelingen? Und ich mag so eine Aussage viel lieber, als wenn ich jetzt Julian Brandt höre, den ich ja selber getrainiert habe, und gesagt, wir spielen auch gegen eine sehr hätte gereicht.
Können die Dortmunder den Bayern gefährlich werden?
Ich glaube, die wollen sie nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil gestern hätten sie nicht gewinnen dürfen. Also es war nicht verdient, es war mehr als schmeichelhaft. Und es kann natürlich, wenn du gestern nicht gewinnst und die Bayern gewinnen heute, dann sind es 8 oder 9, dann ist diese ganze Diskussion innerhalb von einem Tag oder 3 Tagen ist die erstickt, ja, oder erloschen. So, jetzt haben sie das Spiel gewonnen. Natürlich können sie, wenn sie weiter ihre Spiele gewinnen, ist ja nicht ausgeschlossen, wenn sie die Bayern, die müssen sie wahrscheinlich schlagen zu Hause, dann sind es 3 Punkte und 30 oder 40 Tore. Alles ist möglich, nur das Problem, das ich sehe bei den Dortmundern, haben jetzt 2 schwere Spiele gegen Bergamo, dass sie für jedes Ergebnis 95 Minuten an die Grenze gehen müssen. Und sie sind einfach nicht in der Lage, Spiele zu beherrschen und zu kontrollieren mit Ball. Und wenn du jede Woche 95 Minuten geben musst, aus dem Pokal sind sie jetzt raus, es kommen die Bergamo-Spiele, das heißt, irgendwann wird jetzt ein Spiel kommen, das sie nicht gewinnen. Und dann kann natürlich, sollten die Bayern gewinnen, kann sein, wenn du die Bayern dann spielst, dass es 8 oder 9 Punkte sind. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie es aufholen.
Sie sind ja ein Mann, der auch auf die Psychologie achtet. Hat Nico Schlotterbeck vielleicht dadurch aber doch noch mal so 2-3% rausgeholt, einen Prozess in Gang gesetzt, als er gesagt hat, mein Ziel ist es, deutscher Meister zu werden?
Ja, hoffentlich, dass er das sagt. Und natürlich, er geht voran, er ist der Spielführer. Und ja, alles andere wäre eigentlich fatal. Also wenn ich einen Spielführer hätte, der so, wir sind zufrieden mit dem 2. Rang, habe ich dann einen richtigen Spielführer gewählt.
Ich bin da eher bei Didi. Es ist am Ende, wir reden vom allerhöchsten Level, eine Qualitätsfrage. Und ich habe die Dortmunder in Freiburg gesehen. Und da waren sie zwar in Unterzahl fast eine ganze Halbzeit, aber haben keine einzige Torchance zustande gebracht. Kein bisschen Entlastung. Und ich glaube, am Ende wird es nicht reichen. Weil sie dann diese knappen Spiele, die sie jetzt gewonnen haben, da wird mal wieder ein Unentschieden dabei sein. Dann werden sie vielleicht auch mal wieder eins verlieren. Und dann sind die Bayern schon zu weit vorne.
Aber Nico hat gestern zufrieden konstatiert, es war auch ein Sieg der, Achtung, Mentalität. Und das war in Dortmund nicht immer so. Ich habe, gebe ich ehrlich zu, auch Sympathie für solche Aussagen, weil sie einfach zeigen, wie ehrgeizig man ist. Wenn es am Ende nicht klappt, bitte, dann war es die Qualität der anderen. Aber dann hat man es versucht. Andi, was trauen die Fans dem BVB zu?
Ja, geht alles auch in eine ähnliche Richtung, die Didi schon vorgegeben hat am Tisch. Wir haben auf unserem Instagram-Account skysport.de euch gefragt, bleibt die Meisterschaft bis zum Schluss spannend? Und da sagen nur 39% ja, 61% glauben nicht so recht an den Borussia Dortmund. Und auch als Kommentare auf die Schlotterbeck-Aussagen von gestern ist da eher so ein bisschen Vorsicht und Pessimismus rauszulegen. Hier zum Beispiel, man fährt zwar die Ergebnisse ein, aber das liegt halt echt auch viel an der Unfähigkeit der Gegner. Heidenheim hatte letzte Woche so viele Chancen wie sonst kaum. Amura hätte heute auch mal eben einen Dreierpack machen können. Ergebnistechnisch spricht viel für Dortmund. Fußballerisch finde ich das persönlich nicht gut. Ich nehme die Meisterschaft gerne mit, heißt es hier. Aber ehrlich gesagt muss man anders auftreten, um Meister zu werden. Da reicht nicht eine gute Halbzeit. Und als dritten Kommentar noch ergänzend, warte auf das Spiel gegen die Bayern. Da werden uns wieder 5 eingeschenkt und dann ist wieder Ruhe. Und die Bayern, das noch ergänzend, führen mittlerweile übrigens 4-1 in der Arena gegen Hoffenheim.
Okay, also dann wieder 6 Punkte Vorsprung. Aber sollten die Dortmunder im direkten Duell gegen die Bayern gewinnen, wären es noch 3, vorausgesetzt die Dortmunder würden bis dahin lückenlos punkten.
Wir werden
es sehen. Und die Bayern auch. Wir haben im Vorfeld gehört, dass Christoph Freund gesagt hat, von den Bayern, so ist es mir zugetragen worden. Ich habe es nicht selber gehört, aber dass das mit Upamecano noch nicht in trockenen Tüchern ist, die Verlängerung des Vertrages, hoch umstritten auch hier, sondern noch 10 Tage dauern werde. Ich glaube, die Aussage hast du auch gehört. Ja. Wie interpretierst du das oder wie bewertest du das?
Na, ich bin einfach verwundert über die Bayern. Also sie haben einen Spieler, der monatelang ein Angebot vorliegen hat, das mehr als üppig ist. Ja, also ich glaube, da ist er ausreichend bezahlt, ist ein guter Spieler. Aber wie gut er ist, das muss er erst mal zeigen jetzt in der Champions League, wo er anscheinend über 20 Millionen verdient. Dann hat er eine Deadline gesetzt bekommen, die lässt er ablaufen. dann wird das Angebot zurückgezogen, dann kommt er eine Stunde später zurückgekrochen und sagt, ich will doch bleiben. Uli Hoeneß spricht einen Tag vorher in Machtwort und sagt, so, die Berater, er ist entsetzt über das Verhalten. Und jetzt ist das eine Woche her. Und jetzt sagt der Christoph Freund, es kann doch dauern. Das heißt, man sitzt mit diesen Leuten jetzt wieder am Tisch, wo das Angebot schon mal abgelaufen ist. Und die Leute werden wieder sagen, ah, der Bayern-Hasser kommt wieder. Wenn ich dem Bayern was Böses wollen würde, würde ich sagen, macht weiter so. Weil das ist ein Gesichtsverlust, was da passiert ist. Ja? Und es ist passiert mit Musiala, mit Kimmich, da wurde immer wieder nachverhandelt, auch mit Davis. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Berater noch mal zurückkommen und anscheinend noch mal mehr wollen, dann zeigt mir das, dass sie den Verein gar nicht mehr ernst nehmen. Und da muss ich ja mal die Frage stellen, wie viel Respekt hat der Spieler vor dem Verein? Wenn der Hoeneß das sagt letzten Sonntag oder letzten Samstag und das Angebot läuft einen Tag später ab und ich nehme das nicht an, dann komme ich zurückgekrochen. Da muss ich als Spieler wissen, es ist nicht 5 vor 12, sondern es ist 3 nach 12. Und da muss ich als Spieler sagen, Angebot, da gibt's nichts mehr zu verhandeln. Und ich weiß nicht, was jetzt eine Woche gedauert hat. Ich weiß nicht, was nochmal 10 Tage dauert. Da sage ich zum Upamecano, pass auf, wenn du das machen willst, dann kommst du morgen vorbei. Das Angebot hast du seit 3 Monaten. Du kannst es unterschreiben und wenn nicht, dann musst du gehen. So, und jetzt wird wieder verhandelt, macht sich der Verein unglaubwürdig, verliert das Gesicht. Und es ist nicht das erste Mal passiert, weil die Berater im Moment bestimmen, was bei den Bayern passiert. Und das kann nicht sein.
Stress im Abstiegskampf haben wir auch angekündigt als Thema und fragen einmal bei Dieter nach, wen sehen Sie jetzt aktuell als besonders gefährdet an? Die Situation hat sich ja gestern unter anderem für Werder Bremen trotz des neuen Trainers Daniel Thun verschlechtert, für die Heidenheimer, die gegen den HSV verloren haben und auch für ihren Ex-Club, den VfL Wolfsburg.
Ja, erstmal glaube ich, dass es jetzt noch nicht entschieden ist. Wir sind 21. Spieltag, 22. Spieltag, sind noch wirklich viele Spiele zu gehen. Aber wenn man sich mal so die Programme, das habe ich mal gemacht im Vorfeld, so die nächsten 3, 4 Spieltage können schon eine Richtung vorgeben für den einen oder anderen Verein, weil da jetzt wirklich auf einige von da unten sehr schwere Aufgaben warten, wo nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass die Spiele gewinnen. Heidenheim wird es sicherlich schwer haben, wenn du so direkte Vergleiche wie gegen den HSV gestern verlierst. Nichts gegen Frank Schmidt und Holger Sandwald, die wirklich da eine herausragende Arbeit machen. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwer wird für Heidenheim, da noch aus den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. St. Pauli gestern für mich überraschend, auch in der Art und Weise, wie sie gewonnen haben. Das war nicht unverdient, das war verdient, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und das erhöht natürlich den Druck auf den Vereinen, die davor sind. Mainz mit Urs Fischer kommen in den Lauf, den ich dieser Mannschaft auch zutraue, weil sie qualitativ, glaube ich, mit das Beste haben da unten. Die werden rauskommen, da bin ich sehr sicher. Dann hast du Mannschaften wie Werder Bremen. Ich glaube, man konnte jetzt nicht erwarten, dass jetzt sofort alles sich verändert, nur weil Daniel Thun seit 3 Tagen im Amt ist. Aber natürlich, wenn du jetzt das zweite Mal innerhalb von 3 Spieltagen 11-10 spielst, fast eine Halbzeit, und du verlierst diese Spiele, macht das natürlich was mit einer Mannschaft. Und ich finde es sehr bedenklich, wenn der Kapitän sich hinstellt und sagt, wir stehen da, wo wir hingehören. Das zeigt, dass dieser Glauben irgendwo gerade verloren gegangen ist. Und das wird eine große Aufgabe für Daniel Thun, diesen Glauben wieder zurückzugeben, weil sie jetzt auch gegen die Bayern spielen, glaube ich, am Wochenende. Mhm. Und Wolfsburg, ich glaube, Wolfsburg muss aufpassen, weil da hat man immer so das Gefühl, die sehen sich stärker, besser, als wie sie im Moment die Punkte holen. Gestern gegen Dortmund hätten sie gewinnen können, muss man auch ehrlich sagen. Aber sie gewinnen nicht. Ne? Ja, genau. Und genau das ist genau diese Dynamik. Umgekehrt bei Borussia Dortmund, das kann nicht in so einen Lauf bringen nach oben. Und Wolfsburg kann es nach unten führen.
Und Urs Fischer, jetzt stimmt es, hat einen sehr guten Lauf. Mit seiner ruhigen Art scheint im Moment im Mainz dann sehr gut zu tun. Und jetzt gucke ich rüber zu Leo. Wir haben schon so ein bisschen was gehört. Bayern führen 4-1 gegen Hoffenheim. Auch beeinflusst sicherlich durch den Platzverweis. Aber ich glaube, es ist sogar noch mehr geworden.
5-1.
Na,
ja, 5-1.
Was hast du sonst noch mitgebracht?
Es lohnt auf alle Fälle zu gucken, aber ich würde euch gerne was ganz anderes erzählen.
Bitte.
Wir haben den ersten Olympiasieger. Oh. Deutschland. Max Langenhahn im Rodeln vor 3-4 Minuten ist er.
Herzlichen Glückwunsch.
Auf 1 eingelaufen. Also, Deutschland heute ein ganz ordentlicher Tag. Bronze in der Mixed-Biathlon-Staffel. Dann Emma holt im Abfahrtslauf Silber und jetzt eben Gold.
Gut, aber die XXL-Highlights haben wir auch, ne? Mit den Bayern.
Kommen auf alle Fälle auch, aber ich wollte euch jetzt was Neues erzählen. Ja, dass die Bayern schön auf Kurs sind, das habt ihr ja schon mitbekommen. Und? Aber Thema, Didi wird ja bei uns bleiben und wird mit in die Analyse gehen. Also der Platzverweis lässt sich natürlich auch darüber diskutieren.
Könntet mal über den VAR vielleicht diskutieren.
Vielleicht ist das, vielleicht wäre das für eine Talkrunde mal ein Thema.
Ja, wir haben gar nicht so schlecht. Das nehmen wir mal mit als Anregung in den Themenspeicher. Ich sage herzlichen Dank für die engagierte Diskussion. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis hierher für Ihr Interesse. Verweise auf die XXL-Highlights Bayern gegen Hoffenheim. Viel Spaß weiter bei uns im Programm. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.